Generation Therapy, der Safe Space Podcast für alle, die sich für eine Therapie interessieren, eine machen oder sich über ihre vergangenen Erfahrungen austauschen wollen.
Hallo, herzlich willkommen. Das ist jetzt die fünfte Startaufnahme, weil ich heute das erste Mal jemand Anonymes zu Gast habe und irgendwie die ganze Zeit den Namen vorgestellt habe. Deswegen beginnen wir jetzt nochmal von vorne und ich freue mich total, dass du da bist und vielleicht magst du dich ja trotzdem einmal kurz vorstellen.
Hi Lina, freut mich auch heute hier zu sein. Wir kennen uns ursprünglich aus der Uni und es ist heute mal eine ganz andere Umgebung als sonst, wie wir uns sonst treffen. Und da sind schon ein paar Erlebnisse hier passiert, gerade bei den ersten Aufnahmen.
Ja, also es ist echt immer noch provisorisch hier, wie ich mir das alles aufbaue. Ich hatte zum Glück Unterstützung von meinem Freund und dadurch hat das alles ein bisschen funktioniert. Ey, du glaubst nicht, heute Morgen hatte ich einfach gefühlt oder eine Panikattacke, weil ich mich einfach so unwohl halt gefühlt habe, weil ich einfach merke, dass wir beide kein Wochenende hatten.
Ja, wir hatten das ganze Wochenende Seminar und auch mir geht's so. Ich bin heute Morgen völlig fertig aufgestanden und war sowieso auch, ich arbeite Vollzeit auch noch nebenbei, war total gestresst davon, habe mich aber trotzdem gefreut. Also die Gleichzeitigkeit der Dinge. Man kann gestresst sein und sich gleichzeitig freuen auf die Sachen, die da kommen. Aber jetzt der Montag nach den Europawahlen und dann eben auch noch gleich mal über das Thema Therapie sprechen. Das sind dann noch für den Start der Woche schon mal ein paar Brocken.
Ja, auf jeden Fall. Ich war heute Morgen auch so, einmal durchatmen. Lina, du machst das. Ich nehme mich ja auch noch nebenbei auf, damit irgendwie für die Promotion auch was da ist. Und ich war so, ich kann mich nicht filmen heute. Ich will das nicht so. Und ich habe mich so das Gespräch, was wir auch gestern darüber hatten, wo du mir auch gesagt hast, dass du gerne anonym bleiben möchtest, auch so darüber gesprochen, warum, ne? Und heute Morgen bin ich so, oh mein Gott, ich fühle mich gerade genauso und ich will eigentlich mich gar nicht zeigen. Und
ja, manchmal gibt es eben so Tage, da möchte man sich eigentlich, da kann man, also mir ging das jetzt die letzten Tage so irgendwie, dann sieht man sich so im Spiegel oder steht auf und man weiß schon, oh Gott, ich kann mich selber irgendwie gar nicht sehen und irgendwie auch gar nicht leiden heute und nichts passt, keine Klamotten und alles ist irgendwie doof, ich fühle mich aufgebläht, ich fühle mich irgendwie, ich habe Pickel im Gesicht und man steht es dann irgendwie so durch, aber trotzdem fühlt man sich dann irgendwie so schlecht und möchte sich am liebsten gar nicht zeigen und das ist mir jetzt passiert.
Ja, ja. Genau und so ging es mir heute auch und ich glaube aber auch bei dir, ist, du meintest gestern zu mir, du hast auch extrem viel Stress gerade im Arbeitsleben, Privatleben und Co. Und ist bei mir auf jeden Fall auch so und ich merke, das wirkt sich dann echt immer so auf mein Wohlbefinden aus und dass man dann echt so Tage hat, wo man sich so übertrieben dick findet oder voll hässlich oder so übelst unsicher einfach wird mit sich selber, was ich aber auch irgendwie interessant finde, weil an anderen Tagen siehst du dich im Spiegel und denkst so, oh mein Gott, ich bin irgendwie die hotteste Frau auf der Welt so. Und ich frage mich echt, warum kann es nicht jeden Tag so sein? Weil so das, ne, und auch für wen ist das dann auch wichtig? Klar, wir wollen uns wohlfühlen in unserem Körper, aber ich glaube, das hat dann auch viel so mit außen zu tun. Und ich glaube, bei mir hatte das heute was damit zu tun, dass ich mich auch filme. Ja. Und voll. Keine Ahnung. Also mal sehen, ob ihr das Video am Ende sehen werdet. Vielleicht mache ich nochmal extra eins.
Ja, ich erinnere mich auch, dass du mir gestern, als wir im Auto zur Uni gefahren sind, ein Kompliment gegeben hast und gesagt hast, finde ich total attraktiv, was ich auch natürlich Schwierigkeiten hatte, das Kompliment anzunehmen, aber total freundlich und nett und auch das war, kam auch ganz aufrichtig rüber. Aber das dann anzunehmen und eben auch selber zu akzeptieren, ist dann nochmal eine ganz andere Sache.
Voll, also ich musste jetzt auch mal sagen, dass ich dich super bewundere. Also ich finde deine Haare super schön, ich finde deinen Körper super schön und ich bin ganz oft so, oh, ich will auch aussehen wie sie. Und es ist halt so, ja, irgendwie total
danke
interessant
dir.
Dann auch zu spüren und zu merken, dass du dich halt einfach selber manchmal gar nicht so wahrnimmst. Aber also ist auch voll, ich kann es komplett nachvollziehen, weil mir geht es genauso. Mhm. Auch Komplimente annehmen, kenne ich absolut. Es ist einfach unmöglich.
Also ich möchte jetzt nicht auf meiner Schleimspur ausrutschen, aber ich meine, dein Outfit heute ist phänomenal. Ihr könnt es leider nicht sehen, aber Lina sieht fantastisch aus.
Also ich glaube, wenn wir homosexuell wären, würden wir wahrscheinlich heiraten. Also ich meine, wir können auch
oder?
So heiraten.
Ja, ich würde auch sagen. Ja.
Ja, okay.
Also ich würdest
du mich heiraten?
Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man, das war aber auch ein Lernprozess, einfach das Frauen untereinander viel öfter auch oder Komplimente machen sollten oder woran ich gerade denke, um euch mal mitzunehmen in meinem Gedankenprozess, wenn man mal zum Beispiel einen tollen Mantel oder eine tolle Hose auf der Straße sieht an einem Menschen, dass man auch mal hingeht und sagt, das sieht toll aus. Oder auch einfach mal sagt, hey, dein Lächeln ist total toll. Das fällt mir immer noch schwer, weil es ist natürlich eine Hürde, einfach auf eine fremde Person hinzugehen und zu sagen, wow, ich finde dich total klasse. Aber im Grunde freut es uns, es macht reizt unser Belohnungszentrum auch irgendwo und halt für die andere Person ist es auch wunderschön. Also
ja,
doppelseitiges Kompliment dann am Ende.
Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Ich glaube, das war letztes Jahr, als ich im Fitnessstudio war. Und das war noch so Anfang letzten Jahres, so auch Anfang meiner Gym-Karriere.
Mhm.
Und ja, also man sieht halt echt viele Frauen, vor allem wenn man auch gerade anfängt, ist man noch sehr so im Außen fokussiert und schaut halt, was andere machen, wie die aussehen und so. Und es dann auch voll oft entsteht dann so ein Neidgefühl, also zumindest bei mir war das so, dass ich das wahrgenommen habe. Und dann hast du das aber auch so umgeschwungen in so Hate, also in so, oh, was will die denn jetzt? Und guck mal, aber so nur so innerlich. Ich weiß nicht, ob ich das so nach außen gezeigt habe. Ich habe das irgendwie, an irgendeinem Tag habe ich das wahrgenommen und ich war so, nee, stopp. Also eigentlich finde ich sie doch total toll. Ich finde doch, optisch sieht sie super aus.
Ja.
Und habe dann echt meinen Mut zusammengefasst, um für mich das umzuframen, zu ihr zu gehen und habe dann gesagt so, hey, sorry, ich muss dir kurz sagen, dass ich deinen Körper mega toll finde.
Ja.
Und sie war so, oh, danke. Hat mich dann so von oben nach unten angeguckt, du auch. Und da habe ich dann kurz so gemerkt, okay, das ist nur so ein Kompliment, was man, weil man halt dann auch überfordert war.
Ja.
Aber das ist schon krass, weil das hat echt mein Bild und meinen Umgang erstens mit mir selber, aber auch so im Fitnessstudio, wie ich mich bewege, hat es total verändert. Nur dieser eine Moment.
Mhm.
Und seitdem ist es echt so, dass ich voll mehr in so eine Wertschätzung gehe, wenn ich andere sehe und bin so, ey, krass. Und das eher auch nutze als Motivation, mir dann die Übung abgucke, die dann auch mache, weil ich will halt auch diesen Muskel trainieren, der dann halt am Ende geil aussieht. Und
ja, insgesamt ist dann hinterher irgendwie so ein kollektives Empowerment, würde ich fast sagen. Aber ich kenne das total. Also wenn, manchmal guckt man sich Leute dann so ganz genau an und man lächelt die dann nicht an. Das merkt man dann aber gar nicht, sondern guckt die so ganz kritisch an. Und dann dabei will man eigentlich ausdrücken, ich finde das total toll, wie du aussiehst oder was du gerade machst. Und dann, also ich kenne das von mir auch. Und dann, wie oft ich das auch wahrnehme, wenn Leute mich angucken, dann denke ich nicht als erstes, die finden mich jetzt schön oder toll oder die Jacke steht mir gut oder meine Haare sehen gut aus. Sondern ich denke, oh Gott, die finden mich bestimmt richtig doof. Oder irgendwas habe ich irgendwas Komisches an der Nase oder so. Ja. Also ich gehe nicht vom Positiven aus.
Das ist krass, weil ich weiß noch, als wir den ersten Tag in der Uni hatten, keine Ahnung, wann war das, vor 7 Semestern, vor 3 Jahren oder so. Sind
schon ein bisschen länger dran.
Und da, ich weiß noch, und das weißt du, glaube ich, auch, wir haben gestern kurz drüber gesprochen, dass wir uns so gesehen haben und ich war sofort so, it's her, sie ist meine neue beste Freundin, mit ihr will ich auf jeden Fall Zeit verbringen. Und ich weiß nicht, woran das lag und ich glaube, gibt man ja am Anfang nicht gerne zu, aber also man geht schon auch dann erstmal so vom optischen Ausstrahlung,
irgendeine
Energie da halt dann so da ist, man zieht sich ja an irgendwie darüber, weil ich kenne dich ja gar nicht. Also natürlich hättest du auch als irgendeine blöde Zicke am Ende rauskommen können, aber nee. Und das, glaube ich, zeigt mir halt schon, und das ist das, was du selber vielleicht auch einfach noch nicht so wahrnehmen kannst, da ist halt was, was uns angezogen hat und das ist halt deine Ausstrahlung so und das hat sich für mich bestätigt. Danke. Also deswegen.
Ja, same. Also gut, jetzt
kann ich mir auch mit den Komplimenten.
Ja, aber das muss auch mal so eine Folge geben, wo wir uns nur einfach auch mal schöne Sachen sagen. Dann freut man sich und geht, ich meine, wir sind ja immer noch beim Montag und dann geht man halt eben in die Woche und hat gleich ganz viele Komplimente abgesandt. Ja, ich verteile die auch sehr gerne, bloß annehmen ist dann eine ganz andere Sache.
Same.
Und jetzt könnt ihr das zwar nicht sehen, aber wir sind halt beide auch tätowiert und ist dann auch meistens, wenn man das dann sieht, dann ist es gleich irgendwie wie so eine Peer Group. Ich glaube, man kann sich das so vorstellen wie RaucherInnen. Dann geht man raus und man hat gleich so ein, irgendwie für so eine Zugehörigkeit. Aber
konntest du meine Tattoos sehen?
Nee, aber deine Piercings damals auf jeden Fall, das erinnere ich.
Ja, stimmt.
Damals hatte ich meine auch noch im Gesicht, auf jeden Fall.
Stimmt.
Ja.
Dein Septum.
Ich hatte ein Medusa-Piercing.
Stimmt.
Ja, und das trage ich jetzt nicht mehr.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das war auch so ein bisschen, was ich damals auch wollte unbedingt. Ja. Jetzt bin ich eigentlich froh, dass ich nicht gemacht habe, aber
ja, doch. Irgendwie so kommt alles zusammen, ne? Also es ist dann so ein Effekt aus so Zugehörigkeit und vielleicht auch, dass man dann eben da die Schubladen zusammenbringt hat jeder Mensch, das ist irgendwie auch so drin und dann die Peer Group erkennt, aber gleichzeitig auch mit der Ausstrahlung zusammen. Also ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen und dann fühlt man sich gleich irgendwie schon so, da gehöre ich dazu und dann und dann geht's los. Und Gott sei Dank haben wir uns nicht als Zicken rausgestellt. Nee.
Also ich kann schon zickig sein, das kann mein Freund, glaube ich, bestätigen.
aber irgendwie so, nicht.
Aber wir sind ja jetzt auch mittlerweile in einem Alter, irgendwie habe ich das Gefühl. Und ich meine, unsere Kommunikation hat sich ja auch einfach verändert. Also ich merke auf jeden Fall, dass so ein, keine Ahnung, dieses Verhalten, was ich auch vorhin so im Fitnessstudio beschrieben habe, das habe ich irgendwie gar nicht mehr, weil ich einfach eine andere Wertschätzung entwickelt habe, so auch durch meine ganzen letzten Jahre mit Therapie und so. Aber das ist halt, ich würde, glaube ich, gar nicht mehr auf so eine Kommunikationsebene rutschen, wo ich jetzt dich irgendwie anbitschen würde, wenn du mal irgendwas gesagt hast, was mich verletzt hat oder mir nicht gefällt, weil ich das Gefühl da nicht einordnen kann, sondern ich weiß halt, okay, irgendwie hat sie mich gerade verletzt oder irgendwas war gerade und ich würde dann auf dich zugehen, so wie du gestern, und ist auch interessant, weil du musstest ja gestern auch irgendwie, zumindest so wie du es mir gespiegelt hast, dich auch so wirklich zusammennehmen, mir zu sagen, so hey, ich möchte gern anonym bleiben und fand ich interessant, weil wir uns schon vor lange kennen, eigentlich voll die offenen Gespräche haben und es ja dann trotzdem irgendwie immer wieder da ist vor so Momenten, wo man so konfrontiert wird mit Dingen, die an denen man arbeitet gerade, auch mal irgendwie Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren. Das fand ich dann auch irgendwie total interessant gestern.
Total. Ich muss auch sagen, das ist etwas, was ich woran ich auch lange saß in meiner Therapie zum Beispiel. Jetzt springe ich mal direkt rein. Ich habe meine Therapie jetzt gerade nach 4 Jahren abgeschlossen und Bedürfnis- und Grenzensetzung, das war immer so ein riesiges Thema und Bedürfnisse kommunizieren ist halt eben nochmal ganz anderer Schritt als irgendwie zu fragen, kann ich bitte die Fanta haben, doofes Beispiel, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, mir fällt das insbesondere schwer bei Menschen, die mir nahestehen oder auch ja, Menschen, die ich, die mir einfach vertraut sind und lieb sind, die ich nicht enttäuschen möchte. Und bei der Situation war es jetzt so, dass ich auf jeden Fall dich nicht enttäuschen wollte. Und dann habe ich irgendwie all meinen Mut zusammengerissen und dann das dann doch gesagt. Und da fällt mir das manchmal noch schwer, die Formulierung zu finden. Also das dann auch nicht, dann möchte ich da auch nicht, dass es doof rüberkommt, dann möchte ich, dass die Person das richtig versteht, sich nicht auf den Schlips getreten fühlt und dann kommt dann irgendwann so ein Quatsch raus, obwohl, eigentlich sollte das ja ganz einfach sein, weil Kommunikation ist alles und dann verstehen die Leute das auch viel besser, wo man steht, was man, wie man sich fühlt und, aber ich glaube, in der Vergangenheit bin ich auch nicht immer auf Leute getroffen, die das eben gleich verstanden haben oder auch nicht das Einfühlvermögen hatten, um dann zu sagen, ich sehe, wo du herkommst und warum das so ist. Und das sind dann die Erfahrungen, die es schwer machen, da dann auch Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren.
Ja, also kann ich auf jeden Fall total relaten to, oh Gott, ich mache mir mal Englisch zwischendurch, aber genau, kann ich auch total verstehen, weil ich das auf jeden Fall auch kenne und auch immer noch übe so. Aber ja, es war für mich voll legitim und verständlich, weil das ist ein absolut sensibles Thema. Ich will auch, dass man sich hier wohlfühlt und dass du dich da jetzt nicht irgendwie gezwungen fühlst, nach außen zu zeigen. Und deswegen biete ich das an, anonym zu sein. Wir können das ohne Bild machen. Du musst deinen Namen nicht sagen. Das ist einfach, das soll hier ein Safe Space sein. Und du teilst wirklich intime Themen mit mir und auch dann mit anderen, sobald es veröffentlicht ist. Und deswegen war das für mich sofort klar, so absolut kein Problem. Ich werde einen anderen Weg finden, das zu machen. Ist auch wieder ein neuer Schritt für mich, merke ich. Haben wir jetzt am Anfang gemerkt, mussten 5-mal anfangen, aber es ist halt trotzdem auch gut. So, und das ist mir wichtig, dass du dich wohlfühlst, andere sich wohlfühlen. Ja, wahrscheinlich haben wir dann nachher irgendwelche Leute auf Insta, die dann ein bisschen rumstalken und versuchen rauszufinden,
wer ist denn jetzt diese anonyme Person? Ja, würde ich auch machen, ehrlich. ja, ist auf jeden Fall eine sehr wertschätzende Haltung. Und das ist halt auch etwas, was ich, also ich werde jetzt 36 und über die letzten Jahrzehnte, ich glaube, wenn man so in den 20ern ist und dann den Findungsprozess und dann kommt man zum Beispiel wie ich jetzt auch nach Berlin und dann trifft man die ersten Freundeskreise und gerät eigentlich erstmal so in ja, Kreise, die wo es alles auch irgendwie ein bisschen oberflächlich ist. Und dann über die letzten Jahre ist es halt eben auch so, dass ich mir bewusst FreundInnen ausgesucht habe, die diese Haltung auch haben oder die mir wohlgewonnen sind. Heißt das so? Ich glaube, ja.
Wohlgesonnen.
Wohlgesonnen heißt ja. Das. Hoppala. Sorry, ich kurz, mein Fuß schläft gerade ein. Ja. Also ich sitze gerade im Schneidersitz, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ja, der schläft gerade ein. Und genau, wohlgesonnen, so heißt das Wort. Und die einfach auch ein wahrhaftes Interesse an mir haben und mit denen ich eben auch so kommunizieren kann, wo ich auch die Sicherheit habe. Und ich glaube, da geht es auch halt eben viel in Beziehungen, ob nun Liebesbeziehung, Freundschaft, Familie, einfach auch um Sicherheit, Vertrauen, ja, Transparenz, Kommunikation, solche Dinge, die eben Sicherheit ausmachen.
Ja, voll.
Hm.
Habe ich auch gar nicht so viel hinzuzufügen.
Weil ja. Ja, Sicherheit ist etwas, halt, glaube ich, ja. Das ist halt etwas, was wir, bei mir geht es halt viel in meinem Beruf darum, Organisationsentwicklung zu machen. Und da merkt man eben bei den Mitarbeitenden auch viel, dass es immer wieder um psychologische Sicherheit geht. Und das ist halt eben das, was uns alle alltäglich begleitet. Also mit wem und mit was fühlen wir uns sicher und auch gut und auch sich selbst.
Ja, total.
Ja.
Ja, das mal sacken lassen. Das ist irgendwie, ich finde es irgendwie immer wirklich, seit ich angefangen habe, mich zu öffnen, irgendwie zu reden über solche Themen,
ja,
komme ich so in so einen krassen Austausch und finde es immer interessant. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast, weil einfach Leute Dinge sagen, die ich auch so empfinde, gefühlt habe. Genau meine gleichen Struggle irgendwie. Und dann denke ich so, Mann, warum habe ich das nicht früher gemacht? Klar, also ich möchte empathisch sein. Ich konnte es halt nicht anders, aber, oder wahrscheinlich wir konnten es nicht anders, aber es bringt so viel, einfach zu reden, zu sagen so, ey, ich kann gerade so nicht, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht und mir geht so und so und so. Und dann sagt die andere Person so, ja, mir auch. Also so, und dann kann man sich so gegenseitig pushen und helfen. Und ich bin so, ja, immer wieder fasziniert einfach, ne? Ja. Auf so auch wie unterschiedlich ja unsere Erfahrungen auch sind, so in der Kindheit, Jugend, Beziehungserfahrungen und Co., die uns ja alle dann geprägt haben zu dem, was wir jetzt sind, negativ oder positiv. Und trotzdem kommt das am Ende immer auf so die ähnlichen Themen raus, die uns total dann so beschäftigen.
Genau, also das ist eine meiner größten Lernerfahrungen, dass Kommunikation alles ist. Ich musste das aber auch lernen. Wenn ich jetzt Therapie nicht gehabt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich wahrscheinlich immer noch dastehen, wo ich vorher stand.
Also du hast so das Bedürfnis, was zu sagen, aber du kannst nicht, weil es gibt halt die Worte nicht.
Genau. Und,
ja.
Ich weiß noch, meine Therapeutin hat mir damals, sie hat immer gesagt, was fühlen Sie denn? Und ich war immer so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich fühle alles und nichts. Und ich war in so einem Abschwimmen, richtig.
Mhm.
Ich wusste nicht, welches Adjektiv ich benutzen soll, um zu sagen, was ich fühle.
Ja.
Und da fängt es ja schon an. Also wenn ich in irgendeiner Situation bin, kann ich nicht mal definieren, wie ich mich fühle, obwohl ich weiß, ich fühle ganz viel, aber ich kann das nicht ausdrücken.
Ja.
Und dann hat sie mir das Rad der Gefühle da gegeben, wo dann ganz viele Adjektive draufstehen und dann sagte sie dann, ja, zeigen Sie mal drauf, so was ist denn da jetzt? Und irgendwann habe ich mehr Gefühl dafür entwickelt. Was ist es denn jetzt eigentlich? Und auch das dann anzunehmen, ist dann auch so ein bisschen einfacher geworden, weil ich dann auch das benennen konnte, es war greifbarer.
Ja.
Und dann in der Kommunikation konnte ich auch irgendwie sagen, zum Beispiel hatte ich gerade mit einer anderen Freundin das Thema, dann plant man zum Beispiel einen Urlaub oder beziehungsweise andere Freundinnen planen Urlaub zusammen, ich wurde aber nicht gefragt. Und dann auch mal zu sagen, ganz offen zu sagen, ich fühle mich irgendwie gerade ausgeschlossen. und auch nicht so gut damit. Und das ist natürlich nicht leicht. Das ist irgendwie primär erstmal ein negatives Gefühl. Und dann halt eben zu sagen, ja, die Freundin hat mir das gesagt und ich habe dann gesagt, wow, danke, dass du mir das sagst. Das ist irgendwie gar kein, also das tut mir total leid, dass ich das bei dir ausgelöst habe. Und wie können wir da jetzt mit umgehen? Möchtest du mitkommen oder? Da waren, das ist jetzt eben diese Situation gewesen, aber um das Beispiel nahrhafter zu machen oder als Beispiel zu verwenden, wie es dann sich eben auf die Kommunikation auch verhält dann später und dass man dann viel besser mit den Situationen umgehen kann, wenn man das Kind auch ein bisschen benennen kann.
Mhm. Ja, ich war ja auch am Anfang komplett überfordert und ich dachte dann auch immer, die andere, also meine Therapeutin in dem Fall, erwartet jetzt von mir und hatte dann auch das Gefühl, sie weiß schon längst, wie es mir geht.
Ja.
Und so, und dann war ich so, was wollen Sie denn jetzt hören? Also, ja, keine Ahnung. Und also ich kann es auf jeden Fall 100% verstehen.
Ich erinnere mich, ich glaube, mindestens 3,5 Jahre in der Therapie hat meine Therapeutin mich gefragt, wie geht's Ihnen denn? Gleich am Anfang, die erste Frage, wie geht's Ihnen denn? Und ich habe immer gesagt,
ja, gut. Ja.
Gut. Also so sozial konditioniert, dass ich halt immer sage, gut, ja.
Ja, also ich weiß nicht, was
soll man denn da auch sagen? Ja. Also ich meine, das ist also.
Aber das ist interessant, ne?
Ja.
Und das hat sich komplett anders entwickelt und jetzt kann man so voll so. Ja, also eigentlich geht es mir gut, aber ich weiß auf jeden Fall, da ist das und das und das und das führt dazu, dass es mir halt so geht und ja, absolut.
Exakt, jetzt genau die Definition der Dinge und vor allen Dingen auch die Gleichzeitigkeit der Dinge, das finde ich halt immer so spannend. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe, so wie alles meistens auf dem Spektrum ist. Es gibt halt auch die Gleichzeitigkeit der Dinge, mir kann es gut gehen, aber ich fühle mich auch gestresst.
Ja, voll.
Ja, und das ist, wie wir jetzt am Anfang der Folge schon festgestellt haben, eben, dass wir beide ein bisschen gestresst sind gerade, dass wir kein Wochenende hatten. Aber trotzdem ist es ja super schön, hier zu sitzen und darüber sich auszutauschen. Und kann sein, dass der Stress dann hinterher gleich wieder anfängt. Aber es ist halt, der Tag ist ja nicht linear, dass es immer nur ein Gefühl gibt, sondern einfach ein Hoch und wäre auch da während der Woche. Und dann sind wir auch noch Frauen, dann haben wir auch noch Zyklen. Und dann ist es auch nochmal hormonell bedingt, wie man sich dann auch noch fühlt.
Ja, voll. Und wenn wir schon von Kommunikation und Gefühlen sprechen, es gibt ja noch die große Frage, da ich ja diese Spotify-Playlist mache, würde mich auch interessieren, welcher Song denn vielleicht einfach auch deine Gefühle gut beschreibt oder auch irgendwie dir Power gibt, damit du das irgendwie auch so ein bisschen mit uns teilen kannst und vielleicht auch andere da sich reinfühlen können.
Ich fand, du hast mir das ja vorab schon gesagt, dass du mich das fragen wirst. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht und dachte, oh Gott, was sage ich denn da jetzt? 1000 Songs gingen durch meinen Kopf. Natürlich habe ich dann auch irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich irgendeinen coolen Song rausholen.
Ja.
Also ich bin irgendwie online. Ich kann ja jetzt nicht schlecht sagen, Taylor Swift mit Check It Off, auch ein cooler Song, definitiv. Aber ich will natürlich noch cooler, als ob ich eine große Bandbreite an Musik habe. Und dazu vorweg, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eins meiner, habe ich inzwischen seit ein bisschen mehr als 3 Jahren, mache ich monatliche Playlists bei Spotify. Und daher finde ich es tatsächlich schwierig, einen Song rauszugreifen, weil da ich fast täglich einen Song raussuche zu dem Tag und ich kann genau nachvollziehen, wie habe ich mich an dem Tag gefühlt. Also während andere Apps oder Journaling machen, kann ich das eigentlich genau an meiner Spotify-Playlist. Mhm. Und den Tipp kann ich eigentlich jeder Person geben. Es macht super viel Spaß. Also jetzt, wenn ich mal am Anfang die Playlists angucke, wie sich das auch alles so entwickelt. Also ich wurde dann auch immer interessierter, bei Spotify überall ganz viel Musik zu suchen und durch verschiedene Playlisten zu suchen und verschiedene Genres auch zu erkunden. Und das hat auch viel mit meiner Mental Health gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Also kann ich gar nicht so genau einen Song benennen.
Hast du schon heute einen Song gehört?
Ich habe, ja, tatsächlich, deswegen sage ich auch Taylor Swift. Weil ich bin seit tatsächlich Anfang des Jahres Swiftie. Warum ist das so? Weil diese Frau auch ungefähr im gleichen Alter ist und ihre Songs spiegeln ganz viel wider, was ich auch ähnlich erlebt habe. Das neue Album ist gerade vorletzten Monat rausgekommen und da ist ein Song, wie heißt denn der jetzt? Oh Gott, da muss ich jetzt auch mal kurz überlegen. Guter, ich bin so ein richtig großer Swiftie, ich sehe das schon. Jetzt hätte ich natürlich gerne einen cooleren Song vorgestellt, aber es ist tatsächlich Taylor Swift mit I Can Do It With A Broken Heart.
Okay.
Der ist gerade heute, den habe ich heute aktuell gehört. Und ich habe jetzt keinen Liebeskummer, aber das ist so ein richtig empowering Song, finde ich. Weil wenn man da auf die Lyrics achtet, es geht halt viel darum, ich kann es halt auch machen, auch wenn ich mich traurig fühle. Dann sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit der Dinge. Es ist halt oft so, dass Leute einen anders wahrnehmen, weil wenn man lächelt, dann alles nach außen drückt. Und das habe ich lange zum Beispiel auch gemacht, dass ich immer freundlich, immer lustig, immer nett, ich war bei jedem, bei jeder Party dabei. Aber innerlich ging es mir gar nicht so gut. Mhm. Und ich habe es nicht nach außen gezeigt. Und ich glaube, das machen viele so. Mhm. Und da sind wir wieder zurück bei dem Thema. Und genauso darum geht es bei dem Song. Mhm. Dass man sich auch so ein bisschen verstellt nach außen, aber innerlich ist man eigentlich ganz schön durch und gebrochen und und irgendwie nehmen die einen die anderen ganz anders wahr, aber und irgendwie schafft man es dann doch.
Ja.
Fake it until you make it.
Ja, finde ich interessant, weil ich gestern noch meinte so, ey, ich verstehe irgendwie, okay, wenn ich das jetzt sage, weiß ich gar nicht, ob mein Podcast noch berühmt wird irgendwann, aber ich war so, ich verstehe irgendwie den Hype um Billie Eilish und Taylor Swift nicht. Ich habe versucht, das neue Album von Billie Eilish zu hören, ich war so, ganz cute, aber ist irgendwie nicht meins.
Ich verstehe es auch.
Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es auch manchmal Momente gibt, wo die Musik einfach gerade nicht zu meinem Gefühl passt.
Mhm.
Und dann höre ich irgendwie einen Monat später höre ich das gleiche Album nochmal und bin so, wow, krass.
Ja.
Das irgendwie ist nice. Und deswegen, also vielleicht ist jetzt der Punkt, wo ich mal anfange, Taylor Swift zu hören und zu schauen, wer ist diese Frau eigentlich und was ist der Hype um die Musik?
Dieser Podcast weil das, was geht du grad, um Taylor Swift.
Weil was du gerade beschreibst, ist auf jeden Fall, klingt ja echt super empowernd und unterstützend.
Ja, total. Und ich meine, ich habe es ja auch erst dieses Jahr entdeckt. Da muss ich tatsächlich sagen, das hat mich schon gecatcht in einer Art und Weise, weil ich so, weil die Lyrics das so wiedergegeben haben, wo ich das auch wiedererkennen konnte, ah ja, stimmt, das ging mir auch mal so. Oder geht mir auch öfter so. Ja, da sind wir dann wieder bei Lernen, wie man eigentlich Bedürfnisse kommuniziert und Grenzen setzt. Und manchmal kann man das auch eben gar nicht. Da muss man halt eben auch irgendwie eine Maske aufziehen. Manchmal geht es halt auch gar nicht. Muss man auch nicht immer.
Ja. Ne? Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich werde den Song in die Playlist später packen, in die Power-Song-Playlist. Und ich werde ihn mir auch selber mal anhören. Und vielleicht schicke ich dir dann auch kurz mal eine Sprachnachricht, dass ich jetzt total empowered mich fühle und jetzt Taylor Swift liebe. Werden wir sehen.
Ja, meine Freundinnen waren auch ganz surprised. Die waren auch alle so, okay.
Man sieht ja auch in den Videos immer nur so junge Hüpfer. Aber ja, sind wir ja trotzdem noch. Also das wollte ich tatsächlich sagen.
Das ist 36 ist das neue 26 oder wie war das?
Ja.
Komischerweise etwas, was viele meinen, was ich tatsächlich gar nicht, also ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich lebe in keinem Haus. Tatsächlich aber ein großes Thema in meinem Freundeskreis derzeit. Diese 36, man muss doch Milestones erhalten haben oder geschafft haben, also die ich gerade angesprochen habe. Und das habe ich jetzt nicht. Nach Gesellschaft würde man jetzt vielleicht sagen, ja, irgendwie nicht geschafft, gefailt, ich weiß es nicht. Aber da muss ich tatsächlich meine Therapie ansprechen. Ich bin da sehr rausgegangen, sehr gestärkt und dass ich einfach meinen eigenen Weg gehe und fühle mich da gar nicht gezwungen oder irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich fühle mich da sehr frei von.
Hm.
Das hat Therapie mich auf jeden Fall gelehrt. Und ich glaube, da möchte ich nämlich, das war ein wichtiges Thema, mir anzusprechen. Vielleicht hilft es anderen auch, nicht nur mir. Meine Therapeutin hat mir mal das eine Wort mitgegeben, wozu?
Ja.
Dot, dot, dot. Also man kann das natürlich noch vervollständigen, den ganzen Satz, aber wozu brauche ich das jetzt? Oder wozu mache ich das jetzt? Und das hat mir so sehr geholfen, weil jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich ja so viel Stress und jetzt habe ich so viel geplant, das ist jetzt ein bisschen kleinteiliger als das große Thema Heirat und Kinder, aber wenn wir jetzt auf die Woche gucken und ich habe mich total überplant, ich hatte Uni, ich hatte Arbeit, ich habe private Sachen, dann Arzttermine, Ärztentermine und ja, und irgendwie habe ich mich dann gefragt, wozu mache ich das? Mache ich das jetzt für mich oder mache ich das jetzt für alle anderen? Und dann habe ich eher herausgefunden, oh, das mache ich jetzt irgendwie für die anderen und nicht für mich.
Ja.
Was natürlich auch voll okay ist. Aber wenn ich dabei draufgehe und völlig an meine Kapazitäten gehe, ist es dann auch irgendwann nicht mehr sinnvoll.
Ja, es braucht halt eine Balance, ne? Weil ich glaube, wir wollen ja trotzdem irgendwie auch da sein für andere oder was auch immer. Aber ich glaube, also was ich auch weiß, wo wir uns ja auch schon drüber unterhalten haben, ist, dass wir beide auch so Typen sind, die so in der Vergangenheit halt wirklich über ihre eigenen Grenzen gegangen sind, um andere Menschen zu unterstützen, für sie da zu sein. und das, was du halt gerade dann beschreibst, auch erstens selber gar nicht zu wissen, was brauche ich jetzt eigentlich, oder es ist einfach nicht in deinem Spektrum enthalten, dass du überhaupt siehst, dass du jetzt eigentlich auch was brauchst. Und dann aber wirklich diesen Schritt zu gehen, so nee, stopp, erstmal ich, dann du.
Ja.
So, und kann ich auf jeden Fall voll mit dir gehen, dass ich das auch auf jeden Fall krass aus der Therapie mitgenommen habe. Und ich glaube, das lag, oder bei mir zumindest lag es auf jeden Fall daran, dass es ein Raum war, der nur für mich war. Also es war am Anfang größte Überforderung, aber es ging nur um mich. Und ich fand es am Anfang weird, weil ich dachte so, nee, jetzt erzählen Sie doch mal und ich will auch was über Sie wissen.
Ja.
Meine Therapeutin war dann aber auch immer so, nee, es geht um Sie. Also ich habe tatsächlich Fragen gestellt am Anfang, ne?
Ja.
Und habe dann immer abgelenkt und dann war ich immer dabei, sie zu analysieren, wie sie sich denn gerade fühlt mit dem, was ich gesagt habe. Und ich bin so, oder sie war dann halt immer so, nee, es geht doch um sie. Und es war so schwer am Anfang, den Fokus auf mich zu legen und nicht auch das Gefühl zu haben, ich nehme jetzt hier den ganzen Raum ein und sie kommt gar nicht dazu, irgendwas zu sagen und so das erstmal zu verstehen und umzudenken von dem, was wir halt beide wahrscheinlich davor auch hatten,
komplett.
So irgendwie geht es den anderen gut und das halt einfach auch sehr lange, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, da sprechen wir von vielen Jahren, das ist halt dann, was auch voll verinnerlicht ist und man lernt das dann einfach nicht, an sich zu denken, sich zu sehen, was brauche ich, weil man muss halt sich um andere kümmern, so, das hat bei dir andere Gründe als bei mir gehabt, so, aber es ist halt trotzdem irgendwie so einnehmend und deswegen glaube ich, dass dieser Raum der Therapie, alleine schon, dass dieser Raum nur für dich ist, ja, dieser Fokus automatisch entsteht nach einer gewissen Zeit, dann halt auch, alleine du dadurch dann lernst, nee, es ist okay, wenn ich auch mal über mich rede.
Ja, den Raum auch einzunehmen. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe sehr viel über mich reflektiert auf jeden Fall, aber ich habe auch definitiv immer über andere gesprochen, weil dann müsste ich mich ja mit meinen Gefühlen auseinandersetzen und darüber reden und dann würde das ja so, das weiß ich jetzt im Nachhinein, ne? Aber da hatte ich den Zugang noch nicht. Da sind wir dann wieder beschreiben von Gefühlen. Und dann habe ich darüber geredet, was andere so machen. Und meine Therapeutin war dann so, ja, das ist schön. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Ihnen. Und ich war dann, ah ja, okay.
Wie geht's Ihnen denn?
Gut.
Gut. Ja, da sind wir halt wieder bei dem Thema, ne?
Ja.
Also, und das hatte, dann müssen wir über uns reden. Und dann wissen wir aber gar nicht, wie wir über uns reden, weil wir es halt nicht gelernt haben. Und nicht nie irgendwie auch unsere Gefühle einordnen können. Es gab diesen Raum einfach nicht.
Ja.
Und und das ist dann dieser Teufelskreis von, jetzt reden wir über sie, ja, mir geht's gut. Okay, dann sind wir jetzt halt mal wieder bei der anderen Person.
Ja.
Und ich finde, da ist auf jeden Fall die Therapeutenfunktion so wichtig, weil dieses immer wieder zurück, am Anfang war ich so genervt davon. Ich war so, Mann, jetzt, ich will nicht über mich reden.
Ich will darüber reden. Mann.
Was wollen Sie denn hören? Ich weiß nicht, was ich
jetzt
sagen soll.
Mir geht's gut. Ihre Meinung zu den anderen, nicht zu mir.
Ja, ich will jetzt hier Gossip betreiben und nicht irgendwie. Ja, absolut. Aber wir haben jetzt schon viel eigentlich vorweggenommen.
Ja.
Ich will jetzt aber, glaube ich, noch mal ein bisschen zurückrudern.
Ja.
Weil es geht ja auch so ein bisschen darum, wie du dich sozusagen auch vor deiner Therapie gefühlt hast. Das hat man jetzt schon ein bisschen rausgehört. Du hast eine Verhaltenstherapie gemacht, ne?
Genau.
Ja. Also mich würde irgendwie so ein bisschen interessieren, wie so dieser Weg zu der Therapie überhaupt stattgefunden hat.
Das war damals so, dass ich in einer Beziehung mit einem Mann war, oh Gott, jetzt muss ich auch erstmal, das ist schon ein paar Jahre zurück. Ich bin mit dem zusammengekommen und dann war auch erstmal alles, ich würde es jetzt mal als klassische, anfängliche Schmetterlinge, alles super Beziehung beschreiben. Und im Laufe der Beziehung hat sich so herausgestellt, dass, also jetzt beziehungsweise während der Therapie und jetzt auch im Rückblick, hat er auf jeden Fall narzisstische Verhaltensweisen an den Tag gelegt und hat mich relativ stark eingenommen und mir auch, ist natürlich jetzt ein etwas schwierigeres Thema, darüber zu reden, deswegen
nimm
mal kurz ein bisschen Zeit. Und der hat dann mir schon klar gemacht, so andere, der hat genau das getriggert, was, ich will jetzt gar nicht von Trigger sprechen, weil Trigger ist ein sehr starkes Passwort.
Naja, der hat halt diese Punkte gedrückt.
Genau, er hat die Punkte gedrückt, die ich eh schon in mir hatte.
Ja.
So diese wenig Selbstbewusstsein. Und der hat es dann so formuliert, ja, nur ich bin quasi, mag dich alle anderen, das ist jetzt, stimmt gar nicht. Und irgendwann war auch so ein bisschen, habe ich das auch geglaubt. Und so, dass ich mich auch von FreundInnen isoliert habe. Und er hat mir so ein schlechtes Selbstbild vermittelt. Aber ich war ja natürlich, also es ist immer eine wechselseitige Sache. Also das ist ja, meine Punkte waren ja schon vorhanden. Das hat sich nur quasi nochmal hervorgeholt. Und jetzt rückblickend würde ich auch nicht sagen, wer ist an allem schuld, sondern das ist halt wirklich eine wechselseitige Beziehung. Und leider Gottes wurde es dann halt eben auch handgreiflich von ihm, von seiner Seite aus. Und dadurch hat sich bei mir, haben sich Zwangssymptome manifestiert. Also was heißt das? Zwangssymptome bestehen meistens aus Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Bei mir war es so ein, ich meine jetzt, so ein Reinigkeitsding, also alles muss sauber sein und wenn ich nach Hause komme, unbedingt Hände waschen und das müssen aber auch alle machen und war dann nachher ganz nützlich mit der Pandemie, muss man dazu sagen, aber um einen kleinen Joke reinzubringen. Genau, und diese, und dadurch, das ist ihm natürlich auch aufgefallen in der Beziehung und in dem Fall hat er mir dann halt eben auch wieder gespiegelt, ich bin ein bisschen verrückt. Das ist nicht normal, ich bin nicht normal. Und dann dachte ich, oh Gott, mein Partner mag mich nicht, ich bin nicht normal. Und ich musste was tun. Und das hatte ich gar nicht mit ihm besprochen. Auch nochmal etwas, was ich jetzt anders machen würde. Aber und habe mir dann Therapie gesucht. Und für alle, die es nicht kennen oder die es nicht wissen, ich habe damals hier in Berlin, wenn man erstmal so sucht, Gott, dann musst du da auch noch, ich bin jetzt nicht so diejenige, die gerne irgendwo anruft, auch wenn ich mich selber als extrovertiert beschreiben würde. Ich hasse es, irgendwo anzurufen, Arzttermine, irgendwo beim Friseur anrufen, no go. Und dann auch noch bei einer Psychotherapie und zu sagen, hallo, mein Freund hat gesagt, ich bin verrückt. Nein, das fiel mir sehr schwer und dann bin ich auf die KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, aufmerksam geworden, dass man dort über die Online-Funktion eben eine Anfrage stellen kann für ein Erstgespräch mit in der Psychotherapie. Und dann nach diesem Erstgespräch kriegt man einen QR-Code und dann oder beziehungsweise eine Nummer und kann es nochmal eingeben, um dann eben die ersten Sitzungen auch zu erhalten. Also ein ganz easy Prozess eigentlich. Und ich habe innerhalb von 2 Wochen ein Erstgespräch gehabt. Da macht man dann die Anamnese. Das war auch in einer anderen Praxis tatsächlich. Die stellen dann einen Befund. Mit diesem Befund, der kommt auch relativ zügig innerhalb von einer Woche danach. Jedenfalls war es bei mir so. Und in diesem Befund steht dann eben auch ein QR-Code bzw. eine Nummer und dann geht man nochmal auf diese Seite, gibt den ein, also diese Nummer, die da drauf ist und dann kriegt man die nächstverfügbare Psychotherapeutin vorgeschlagen.
Und das hat dann auch glücklicherweise dann für dich direkt gepasst mit der Person.
Genau, glücklicherweise hat es bei mir direkt gepasst. Ich weiß es von einer Freundin. Die hat es auch gemacht und die war auch nicht happy in den ersten 4 Sitzungen und konnte das dann eben auch nochmal bei der KV angeben und dann auch wechseln.
Ja. Aber das war dann auch in der Corona-Zeit, weil ich frage mich gerade.
Das ist immer noch so tatsächlich. Ach, krass. Das habe ich während der Corona-Zeit, also ganz am Anfang 2020, ja, also März, April, gerade zum Beginn der Corona-Zeit gemacht. Und
weil
das ist heutzutage immer noch so. Man kann sich da also nochmal für alle. Man kann auf diese Webseite gehen, es ist auch auf der KV-Seite relativ easy ausgestellt, ansonsten muss man bei Google einfach mal KV-Thera, also nutzen wir eher die männliche Sprache Therapeutensuche und dann wird das auch schon ausgespuckt. Da gibt es sogar auch eine extra Anleitungs-PDF dazu,
wie man das. Ich glaube, das werde ich mir auch gleich mal angucken, vielleicht mache ich auch einen Beitrag dazu auf Instagram, weil das ist natürlich super hilfreich für Leute, die so ja, jetzt bin ich auch gerade wieder raus aus dem Dings, aber genau, es ist, glaube ich, eine super hilfreiche Information, wusste ich tatsächlich selber auch nicht, weil ich natürlich jetzt auch immer mehr Leute, die sich dann melden und so, hey Lina, sag mal, ich suche jetzt eine Therapie, wie kann ich? Und ich habe dann halt immer auch so ein paar Tipps, wie ich auch meine Therapie gefunden habe, aber das sind super hilfreiche Infos, vielen Dank, werde ich auf jeden Fall mal recherchieren für die ganzen Follower.
Ja, vor allen Dingen, also für jemanden wie mich, die dann nicht so gerne irgendwo anrufen, warst du total hilfreich.
Ja. Und es klingt auch relativ einfach, sagen wir. Also
total. So. Das war total einfach und ich finde halt die Hürde, die da ist, wenn man auch noch auf eine Mailbox sprechen muss und eventuell keinen Rückruf bekommt oder hätte mich, glaube ich, in dem Prozess auch zurückgeworfen, sag
voll.
Ich mal.
Also, ja, das höre ich von vielen, die derzeit vor allem auch suchen und da dann Erstgespräche auch tatsächlich schon hatten. Dann wird gesagt am Ende des Gesprächs, ja, ich habe eh keinen Platz. Ne? Also ja. Das ist ja erstmal, da stellt man sich dann auch so vor, so ey, wenn es mir jetzt, also ich stelle es mir zumindest vor, wenn es mir jetzt so richtig schlecht geht und ich so freue, so endlich habe ich ein Erstgespräch und dann packst du da alles aus, was dir vielleicht eh schon schwer fällt und dann sagt dir die Person am Ende so, ja, ich habe eh keinen Platz. Ne? Frage ich mich dann auch, okay, hat das jetzt an mir gelegen? Sind meine Geschichten nicht krass genug?
Was muss ich alles auch auftischen, damit ich da genommen werde?
Ja. Also es ist schon, stelle ich mir schon krass vor und aber auch sehe ich bei anderen auch so diesen Prozess immer wieder. Also die haben teilweise schon 100 Therapeutinnen geschrieben, E-Mail, Anruf, keine Ahnung. Und ja, kommt halt teilweise gar keine Antwort oder halt direkt eine Absage. Und das tut mir dann immer voll leid, das zu hören, weil jetzt auch, wie ich bei dir höre, bei dir war es ja irgendwie anscheinend auch relativ schnell und einfach. Ja. Bei mir war es ja auch, innerhalb von 3 Monaten hatte ich irgendwie auch mal einen Therapieplatz und das tut mir dann voll leid, das jetzt zu hören. Das ist natürlich aber auch eine Veränderung durch Corona, ne? Immer mehr Leute suchen jetzt seit Corona auch eine Therapie. Absolut. Die Anfrage ist ja enorm gestiegen und so viele TherapeutInnen gibt es gar nicht. Da muss man dann schon echt langfristig, glaube ich, aufs Ländliche raus. Und da hat dann aber auch keiner Lust, wenn man sich vorstellt, dass man 1-2 Mal die Woche zur Therapie muss, da dann halt irgendwie immer 1 Stunde, 1,5 hinfahren, da ist ja dann auch vor allem am Anfang die Motivation auch super gering, das so zu machen, ne?
Ja, und die KV ist halt genau darauf ausgerichtet, dass sie halt eben schauen, wo sind Therapieplätze frei und was können wir eigentlich anbieten. Meine Therapeutin war tatsächlich auch, jetzt muss ich mal überlegen, fast 50 Minuten entfernt von mir. Ich fand das aber, normalerweise würde ich auch immer der Begründung nachgehen, aber das ist ja voll stressig, dann muss ich da noch hinfahren und wieder zurückfahren und dann bin ich da auch noch 50 Minuten und dann eigentlich sind schon 3 Stunden irgendwie vom Tag weg. Aber das hat mir tatsächlich auch nochmal eine räumliche Distanz geschaffen. Und das fand ich total toll, dass ich einfach dahin fahren konnte. Ich konnte mich richtig darauf irgendwie mental vorbereiten, dass ich jetzt gleich irgendwie auch über mich spreche, das auch nochmal Revue passieren lassen, was ist eigentlich in der letzten, ich glaube am Anfang haben wir wöchentlich Rhythmus gemacht, dann 2 wöchentlich, dann 4, dann 6, dann 8. Und
also so in Wochenabständen.
In Wochenabständen, ja, entschuldige. Und genau, und dann, was dann eigentlich auch noch so passiert ist in den letzten Wochen. Und dann gab es eine designierte Zeit dafür, worüber ich nur bei mich, was du am Anfang auch schon gesagt hast, das war nur mein Raum. Da ging es nur irgendwie um mich, auch einfach mal dieses Spotlight zu haben. Ist halt dann auch schon irgendwie, fiel mir sehr schwer, wie wir schon drüber gesprochen haben. Und dann eben auch nochmal die Rückfahrt zu haben, darüber zu reflektieren, was ist da eigentlich gerade passiert.
Ja.
Und nicht gleich wieder in den Alltag einzusteigen und zu sagen, wumm. So, und jetzt geht das Leben weiter, weil das Leben ist schon sehr, sehr schnell.
Ja.
Und sich einfach die Zeit für sich zu nehmen. Fand ich toll.
Ja, stimmt, wenn du das jetzt so sagst. Also eigentlich war es bei mir auch so. Meine Therapie war jetzt nicht so weit weg. Also mit dem Fahrrad 10 Minuten. Ich bin aber dann auch vor allem im Sommer, nee, eigentlich bin ich auch im Winter immer gelaufen. Und das ist dann so 1/2 Stunde gewesen. Und fand ich auch super angenehm. Immer vorher irgendwie nochmal so kurz ordnen, auch runterkommen vom Stress. Hey, das geht jetzt um dich, das ist jetzt Therapie. Am Anfang habe ich auch immer viel geplant, was ich jetzt noch sage, aber danach dann auch immer noch so, ja, doch, stimmt schon, was du sagst. Ich weiß aber auch von anderen Personen zum Beispiel, die dann halt einfach extrem viel zu tun haben und dann auch einfach blöde Uhrzeiten hatten, so, dann noch abends nach der Arbeit nochmal zur Therapie und wenn du dann halt nochmal 1 Stunde fährst und so, kann ich dann auch verstehen, dass es für manche Personen einfach zu anstrengend ist, so.
Kann ich auch total. Ich finde aber auch gut, dass die Krankenkassen das so eröffnet haben, dass sie auch viel, gut, die ersten Sitzungen muss man wahrscheinlich immer vor Ort machen, aber im späteren Verlauf haben die Krankenkassen durch die Pandemie auch gelernt, dass es einfacher ist, teilweise auch einfach online die Sessions anzubieten und deswegen das auch geöffnet dann im Nachgang.
Ja.
Genau, und bei mir in der Therapie, nochmal die Brücke zu schlagen, war es dann eben so, dass ich da erst die Sitzung, also das Anamnesegespräch in einer anderen Praxis, tatsächlich bei mir in der Nähe. Und dann hatte ich diese Therapeutin vorgeschlagen bekommen, aber etwas weiter weg. Und ich fuhr dann dorthin und hatte die erste Sitzung und konnte, wie geht's Ihnen? Gut. Und es wurde relativ schnell deutlich in den ersten Sitzungen, dass ich nicht verrückt bin. Und ich sag das jetzt mit so einem,
krass,
mit so einem Schmunzeln. Und das viel halt eben gegenseitig bedingte Erfahrungen, die wir gemacht haben in unser beider Leben, also bei meinem Ex-Partner und mir, und dann diese, wir gegenseitig eben Knöpfe bedient haben, die das Ganze hervorgeholt haben. Und lange ging die Reise darum, ihm zu vergeben, aber auch mir zu vergeben. Ja, wir hatten uns dann aber relativ kurzfristig, nachdem ich die Therapie bekommen habe, auch getrennt. Also Therapie hat dann schon sehr schnell angesetzt.
Gut, weil bei mir war es auch so. Ich war damals, als ich angefangen habe, auch in so einer übelst, aber die ging ja auch schon über 5 Jahre, übelst toxischen Beziehung für mich. Und da war ich dann auch echt, bestimmt nach so 2 Monaten habe ich dann auch gesagt, nee, ciao. Und das war krass, ne, weil dieser Raum der Therapie hat einem direkt diese Sicherheit gegeben, von der wir so gesprochen haben, weil natürlich so eine Angst, dann auch so ciao zu sagen,
ja,
hat man dann auch Angst davor, allein zu sein und ist das das Richtige? Also ganz viele Ängste kommen da halt einfach, auch eine große Verlustangst so, und dieser Therapieraum hat dann irgendwie, also mir zumindest, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann es schaffen. Ich schaffe es, ohne ihn zu sein. Und das war wirklich schnell bei mir auch am Anfang, ja.
Ja, ich hatte das Gefühl, bei mir, ich hatte ganz große Schuldgefühle. Ich war so richtig, ich bin schuld, weil mit mir stimmt was nicht. Und mit ihm ist alles richtig, nur ich bin falsch. Und ich muss das doch jetzt an mir ändern, damit er dann erkennt, dass ich die große, also ich wollte ihn überzeugen. Ich hatte ihn jetzt nicht unbedingt auf den Podest gestellt, aber ich hatte dieser Mechanismus, mit mir stimmt was nicht und das ist alles falsch an mir. Hallo People Pleasing, das hatte ich ganz groß drin. Aber das hat meine Therapeutin mir relativ schnell, hat sie mir den Zahn gezogen. ich konnte, und dann gab es auch die Trennung. Ich war auch erstmal traurig, aber man muss dazu aber auch sagen, da ist dann gleichzeitig relativ viel, da kam relativ viel zusammen, weil ich hatte die Trennung, dann ist meine Großmutter gestorben, die mir sehr nahe stand, und zur gleichen Zeit habe ich den Job gewechselt.
Oh.
Da kamen relativ 3 große einschneidende Erlebnisse einfach zur gleichen Zeit. Ich glaube, Zeitraum von 1,5 Monaten roundabout, dass ich auch da rausgegangen bin und so froh darüber war, dass ich eben diesen Raum auch für mich hatte, da diese in der Woche da in diese 50 Minuten oder Stunde Therapie zu gehen und dann darüber auch zu reden und was das mit mir macht und dann halt eben auch gleichzeitig zu lernen, was sind dann meine Gefühle dabei, und dann ist es eine Verhaltenstherapie und dann arbeitet man auch relativ schnell, woran liegt das denn auch alles, dass ich überhaupt diese Schuldgefühle auch so stark habe, und dann über Glaubenssätze zu sprechen und das, was sind eigentlich meine Glaubenssätze und wie formuliere ich die um? Also wie gehe ich da jetzt ran?
Ja. Und es war schon, also eine Verhaltenstherapie ist ja schon, dass man sitzt ja gegenüber und es ist schon auch ein sehr großer Austausch. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen für Leute erklären, die irgendwie noch nicht so ganz vertraut sind mit Therapieformen, wie eine Verhaltenstherapie aufgebaut war, beziehungsweise halt wie deine Therapie aufgebaut war. Oder beziehungsweise sagen wir mal auch inhaltlich, ne? Also, weil bei mir war es ja sehr viel immer Kindheit, immer ganz, ganz weit zurück. Ich musste ja eigentlich durchgehend alleine sprechen in der Psychoanalyse. Therapeutin sitzt hinter mir, ich sehe sie nicht, ne? Und bei dir ist ja schon eigentlich so auch so ein Gespräch, wie wir gerade führen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Genau, in der Verhaltenstherapie, gut, ich habe jetzt auch nicht so viele Vergleichsbeispiele, aber in der war das jetzt so Praxis, normaler Raum, man sitzt sich gegenüber, dort hat man keine Kopfhörer und kein Mikrofon direkt vor sich, so wie wir jetzt hier, aber es sieht ungefähr ähnlich aus.
Aber eigentlich wäre es geil, oder? Wenn man das sich danach nochmal anhören könnte. Nochmal ich habe so viel vergessen.
Ist so. Und vor allem auch die, wäre ich ganz cool, auch für die Weiterentwicklung das zu sehen, wie entwickle ich mich eigentlich weiter. da sitzt man sich eher halt eben auch gegenüber. Und meine Therapeutin hat das komplett locker gestaltet, immer den Anfang. Die hat erstmal einen Kaffee angeboten oder Tee oder Wasser und dann manchmal auch Süßigkeiten. Damit hat sie mich natürlich schnell gekriegt. Und dann meistens hat sie noch die Unterlagen rausgeholt, hat sich dann ganz entspannt hingesetzt und hat dann eben die Frage, die berühmte Frage, um sie jetzt schon öfter ging hier, wie geht's Ihnen, gestellt. Und dann saß ich da mal gut. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, und was möchten Sie noch mehr ausführen? Und so einen leichten Einstieg für mich zu finden. Also sie hat meistens, am Anfang mussten wir uns natürlich auch kennenlernen, später wusste sie das auch, mich da gut durchzuführen. Dann hat sie es mehr versucht, erstmal halt, wie geht's Ihnen dann? Was ist denn aktuell jetzt gerade? Gibt es etwas, was Sie beschäftigt? Oder was in, wie war Ihre Woche? Ganz leichten Einstieg zu finden.
Ja.
Was das Ganze irgendwie wie ein lockeres Gespräch gestaltet hat. Und dann, so sind die ersten Sitzungen eigentlich meistens auch, um sich kennenzulernen. Einfach, das sind halt die ersten, ich glaube, die ersten 5 Sitzungen sind das meistens. Ne? Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches erzähle.
Meinst du Erstgespräche, oder?
Genau, die Erstgespräche, bis man sich halt auch entscheiden muss.
Also bei mir sind es 3, soweit ich weiß.
Ja.
Aber vielleicht war es auch ein bisschen anders bei dir.
Ich meine, es sind 4 oder 5. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Das kann Lina vielleicht nochmal. Genau, und dann, dass man sich halt eben kennenlernen kann, ob man sich auch miteinander versteht. Und dann wurde es so aufgebaut, dass sie erstmal einen Überblick bekommen hat, weil mit welchen Themen komme ich eigentlich und was beschäftigt mich gerade. Und dann halt eben auch auszudrücken, wie bei mir jetzt der Fall, darüber haben wir ja schon gesprochen, dieses, wie fühle ich mich eigentlich, was sind meine Emotionen, was mache ich eigentlich auch als Strategie, um damit umzugehen. Mhm. Und sind wir eigentlich relativ zügig schon in die aus der Verhaltenstherapie bekannten Modelle gegangen. Also ein Modell, was ist der Ursprung quasi von dem, wie ich jetzt eine Reaktion zeige. Was ist der Ausgangspunkt quasi? Und dann gibt es da verschiedene Modelle einfach. Und dann, dass man erstmal auch durchgeht, was ist jetzt das Glaubenssystem? Also was sind die, da habe ich ja eben schon angesprochen, die Glaubenssätze. Also die wir verinnerlicht haben seit unserer Kindheit. Und kann ich auch ganz frei erzählen. Bei mir war es halt eben, mich mag niemand. Oder ich muss witzig sein, damit ich gemocht werde. Und witzig, nett, lieb, freundlich, offen, ehrlich, damit man mich mag. Das war mein, oder ja, also ich arbeite immer noch dran, also war ja. Ist mein Glaubenssatz.
Mhm.
Und also im Grunde darf ich keine Emotionen zeigen, weil dann wütend sein. Also vielleicht auch das, was man schon irgendwie aus der Gesellschaft, wenn man jetzt als Frau zuhört, auch mal, ich meine, da gibt es ja auch viel Hysterie bei Frauen, das muss unterdrückt werden oder so. Also genau diese Emotionen, das darf ich nicht sein, weil dann werde ich nicht gemocht und ich bin allein. Und von da aus geht es dann wieder, bei mir ging es viel gar nicht um Kindheit oder auch Jugend, sondern mehr um das aktuelle Sein. Wie gehe ich damit um? Was mache ich in den Situationen? Wie fühle ich mich dabei? Und wie kann ich das auch verändern? Und dann geht man nämlich eben zu den nächsten Modellen und macht auch ein paar Übungen damit. Das kann von bis sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene Rollenbeispiele. Ich glaube, das berühmteste, was alle kennen und ich glaube, auch fast niemand mag Rollenspiele. Also ich mochte das nicht. Und dann, sie hat, was ich schön fand, sie konnte mich sehr gut greifen. Bei mir ist es meistens so, dass ich eher auf der Verständnisebene arbeite. Das heißt, ich muss ganz viel nicht so Übung machen, sondern mehr, ich brauche mehr erklärt.
Mhm.
Ich habe da eher den logischen Ansatz und deswegen hat sie bei mir viel mit Modellen gearbeitet. Das kann aber eben auch ganz anders aussehen. In anderen Verhaltenstherapien, die ich von anderen kenne oder auch von FreundInnen, die Psychotherapeutin sind, die arbeiten auch viel mit Übungen zum Beispiel. Mhm. Aber bei mir ist es halt so gewesen, sie hat mir ganz klassische Modelle aus der Psychologie gezeigt, die ich nun eigentlich auch studiert hatte, aber da das eine Wissen und das andere dann auch erleben und machen, ist eine andere Sache. Und genau, und da sind wir dann halt eben auch nochmal so zum Beispiel das ABC-Modell. Gott, das kann ich jetzt auch gar nicht mehr so ganz erklären, aber halt, wie ich meine Reaktion quasi dazu oder dazu verändere. Und so ist sie da rangegangen und das fand ich total praktisch und, ja. Und toll. Ich glaube, ich hatte das große Glück, eine Therapeutin zu finden, die mich halt eben, wie ich gesagt habe, greifen konnte. Also die schnell ein Verständnis dafür entwickelt hat, wie ich ticke und das dann halt eben auch verpacken konnte.
Ja.
Und ich hatte halt immer das Bedürfnis, über aktuelle Themen zu sprechen, weil es für mich mehr am Lernprozess oder mich im Lernprozess weitergebracht hat, weil ich das auf aktuelle Beispiele anwenden konnte und jetzt irgendwie so, ich war so im Hier und Jetzt und wie gehe ich hier und jetzt damit um und wie verändere ich das für meine Zukunft und werde selbstbewusster, Zum Beispiel, wie am Anfang gesagt, großes Thema Bedürfnisse und Grenzen. Wie kann ich meine Bedürfnisse äußern oder auch wahrnehmen vor allen Dingen?
Ja.
Ja.
Ja, also ich glaube, ist es ja auch, weil du nochmal meintest, dass es bei dir irgendwie halt so gepasst hat, auch mit den Modellen und dass es auch ja innerhalb der Verhaltenstherapie ganz viele verschiedene Modelle und Anwendungen gibt. Und ich glaube, das wollte ich jetzt nochmal kurz hinzufügen, ist ja auch ein bisschen abhängig von der Diagnose, die man hat. Ne?
Also, absolut, ja.
Weiß nicht, ob du deine teilen möchtest?
Meine letztendliche Diagnose, also wer sich erinnert, am Anfang hatte ich von Zwangssymptomen gesprochen, ist tatsächlich ein... Es war keine Diagnose Zwangsstörung, sondern die Diagnose lief letztendlich unter Anpassungsstörung, was zur Depression auch gehört. Und genau, das war dann letztendlich auch meine Diagnose.
Ja.
Anpassungsstörung klingt irgendwie so ist ein sehr spezifischer Begriff, aber tatsächlich.
Ja, aber das ist ja auch so diese Diagnosesache, ne? Deswegen sage ich das auch nochmal gerade, dass die Diagnosen sind ja auch oft auf jeden Fall, ist die Sprache auch der PsychologInnen, TherapeutInnen, weil es ja einfach wirklich auch evidenzbasierte Methoden gibt, bestimmte Diagnosen und psychische Erkrankungen zu behandeln. Und bei dir wurden halt bestimmte Modelle angewendet und zum Beispiel ja auch eine Panikattacke, Panikstörung behandelt man ja auch eigentlich tendenziell eher in der Verhaltenstherapie und dann wird da ja auch zum Beispiel, manchmal geht man ja sogar an den Ort, wo das passiert ist,
ja.
Wo das herkommt und so. Ne? Und da innerhalb, es gibt ja so viele Modelle und Theorien und Praxen und
da gibt es ganz viel, genau. In der Regel würde man halt zum Beispiel mit Zwangserkrankungen, oft mit Expositionstherapie arbeiten. Das heißt, dann auch wirklich das durchführen. Also sagen wir mal, wenn man Zwangserkrankungen Richtung Hygiene hat, dass man dann Dinge halt nicht meistens für die es kennen, Zwangshandlungen und Gedanken sind dann meistens, ich muss das jetzt dreimal machen und dann ist es sauer, dass man das dann nicht dreimal macht, sondern nur einmal zum Beispiel.
Und was entsteht für ein Gefühl, wenn du es nicht dreimal machst?
Dann ist man immer noch dreckig.
Und du hältst es aber auch nicht aus.
Genau, es ist ganz schwer auszuhalten.
Okay.
Daher aber auch bewusst, ich habe, weil ich ja eben diese Diagnose Anpassungsstörung, bei mir war das ein Symptom der Depression, also nicht die eigenständige Erkrankung. Daher finde ich es schwierig, das einzuteilen. Ich glaube, Betroffene können das, also ich meine, das Level ist oder die Schwere der Erkrankung ist immer noch auf dem Spektrum. Ne? Also wie schwer nehme ich das wahr und wie schwer ist es auch wirklich ausgeprägt? Ich meine, da hast du ja gerade gesagt, kann man auch noch an Kriterien auch nochmal festmachen. Aber auch das eigene Erleben. Für mich hat sich das damals nicht so stark auf meinen Alltag, diese Zwangssymptome haben sich nicht so stark auf meinen Alltag ausgeführt, weil das war alles noch im Norden, also was andere Leute was nicht wahrnehmen würden, so wie zum Beispiel, ich komme nach Hause und wasche die Hände. Und ich musste das aber auch nicht dreimal machen. Aber es war schon so auffällig, dass mein Partner das zum Beispiel mitgekriegt hat, dass ich dann so gesagt habe, keine Ahnung, es gab so eine Situation, da waren wir bei Ikea und dann ist der auf einmal, frag mich nicht, ich weiß nicht mehr, wie es zu der Situation gekommen ist, aber er hat auf einmal seine Schuhe ausgezogen und ist dann da irgendwie auch barfuß rumgelaufen und hat sich da überall auf die Sofas. Und ich fand es irgendwie, in dem Moment kam dieser Zwangsgedanke so doll hoch, oh mein Gott, irgendwie Viren, Bakterien. Und so, dass ich gesagt habe, zieh das jetzt sofort wieder an und du musst jetzt erstmal die Socken wechseln, wenn wir nach Hause kommen.
Ja.
Also so hat sich das in meinem Leben dann geäußert. Aber ich glaube, von der Schwere her wäre es niemand anderem so richtig aufgefallen.
Ja.
Das ist natürlich aber auch der oft so, glaube ich. Ich kenne auch noch ein paar andere mit einer diagnostizierten Zwangserkrankung, bei denen das natürlich auch ein Mittel war, ist, dass man nicht auffällt in der Gesellschaft, weil ist man ja anders. Aber es hat mich halt eben auch in meinem Leben nicht so sehr gestört, dass ich jetzt ich konnte es noch integrieren, sagen wir mal. Und deswegen kam relativ schnell dahinter, dass es eigentlich nicht die Zwangserkrankung ist, die das, was da jetzt gerade im Vordergrund ist, sondern dass es ein Symptom der Depression beziehungsweise in dem Fall Anpassstörung war.
Ja, ich finde es, ich habe darüber, glaube ich, noch nie gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da mal in der Therapie drüber gesprochen habe. Mir ist nämlich jetzt gerade, wo du das so oder erzählt hast, auch so aus Symptomen, dass es nur ein Symptom war und jetzt nicht als direkte Störung diagnostiziert werden könnte, fällt mir so ein, dass ich auf jeden Fall auch solche Verhaltensweisen hatte.
Ja.
so am, also besonders so am Anfang oder auch wenn es so mal schwieriger war in der Therapie oder mir generell nicht so gut ging. Ich hatte das, dass ich immer dreimal checken musste, ob ich den Ofen ausgemacht habe. Und das ist teilweise ist mir das aber auch erst unten im Hausflur dann eingefallen und dann bin ich echt nochmal hoch.
Ja.
Und musste, und da, oder auch so fünfmal checken musste, ob ich wirklich meinen Schlüssel habe. Dann musste ich immer gucken, ob der Schlüssel auch wirklich an meinem Schlüsselbund ist. Und das ist jetzt zum Beispiel, fällt mir das, und ich glaube, ich habe das sogar manchmal noch, dass ich das verstärkt habe, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Und dass dann sowas auftritt, wo ich dann echt so nochmal checken muss, finde ich interessant, weil ich habe das auch, glaube ich, gar nicht selbst so übelst krass wahrgenommen oder als so ein Problem oder, also ist es ja theoretisch auch eigentlich nicht so, ne, wir alle kennen das bestimmt auch, dass man mal den Ofen checkt so, weil das ist natürlich auch gefährlich, aber jetzt, wo du es halt gesagt hast, ist mir so auf jeden Fall bewusst geworden, okay, krass, ich glaube, das war ein Symptom von meiner, auch meiner Depression oder auch so schwierigen Zeiten, ja.
Ja, genau. Und das, ich glaube, letztendlich muss man sich immer fragen, wie hoch ist mein Druck, mein Leid auch, dass ich aktiv dagegen handle. Ne? Aber bei dem Thema ist es halt genau, wie du es schon beschreibst. Das Symptom ist oft dafür, oder musste ich lernen, habe ich gelernt, nicht musste ich, durfte ich, habe ich. Das klingt jetzt irgendwie so negativ. Ist ein Symptom, das beschreibt, dass man in dem Moment vielleicht auch nicht, oder ich in dem Fall nicht unbedingt Zugang zu mir hatte. Und da sind wir wieder bei den Gefühlen. Wie kann ich ordne ich mein, ich weiß, ich fühle irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. Und ich muss aber irgendwas unter Kontrolle haben.
Man projiziert das dann so, ne?
Genau, und du projizierst das dann und da ist dann das Symptom. Und das ist das, was es dann letztendlich ist. Und das ist dann verschwunden, als ich das dann gelernt habe, meine Gefühle auszudrücken. Nicht krass. Immer perfekt, aber darum geht es ja auch nicht, sondern es ist einfach mal selber so ein Zugang, ich fühle mich gerade traurig, ich bin gerade angespannt und das einfach mal anzunehmen und auszuhalten. Und das war, um Gottes Willen, damit bin ich jetzt nach 4 Jahren noch nicht fertig, das ist ein Lernprozess, das mache ich jeden Tag aufs Neue, aber darum geht es ja auch. Also ich habe inzwischen Spaß daran.
Ja, kann ich absolut verstehen. Du hast jetzt mehrmals gesagt, 4 Jahre. Man hat ja nur eine begrenzte Stundenzahl in der Verhaltenstherapie, ne? Oder hattest du da irgendwie nochmal extra Konditionen? Weil ich glaube, sind das 100, 150 Stunden
mit Verlängerung? Ich will jetzt auch nicht lügen.
Aber ich glaube, es ist wirklich nicht so krass viel. Also nicht wie bei einer Psychoanalyse 300, weil da habe ich ja dreimal die Woche.
Ja.
Aber du hattest ja auch zwischendurch gesagt, du hast ja dann teilweise 8 Wochen oder 6 Wochen eine Pause gehabt. Ne? Und dadurch hat sich das wahrscheinlich über die 4 Jahre gezogen.
Das war auch mein Wunsch.
Okay.
Ich glaube, wir hätten es auch viel schneller machen können, ehrlicherweise. Aber das war auch mein Wunsch. Nicht, dass ich jetzt am Anfang da reingekommen bin und gesagt habe, ja, auf jeden Fall 4 Jahre, danke. sondern
Kontrolle. Ja.
Ich glaube, nach so, oder vor die 1,5 Jahre davor, da hat sich angefangen, nach so einem 6-Wochen-Rhythmus, so 4 bis 6 Wochen. Und dann zum letzten Halbjahr hin war es dann halt schon so 6 bis 8 Wochen, also oder 4 bis 8 Wochen. Das hat immer ein bisschen sich variiert, je nachdem, ob auch ich eine von uns beiden im Urlaub war oder sind ja auch Feiertage und so weiter. Also wenn wir jetzt, ich habe sie jetzt im März abgeschlossen, dann war ja auch noch Weihnachten und sowas alles dazwischen. Und ich fand das total toll am Ende, dass das so lang gezogen war. Manchmal wusste ich, es gab auch Momente und das ist auch völlig okay, da erinnere ich mich jetzt gerade dran, wenn wir darüber sprechen. Manchmal bin ich auch hingegangen und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. So,
safe, ja.
Und das war auch okay.
Aber war das dann so, dass deine Therapeutin versucht hat, irgendwas aus dir rauszukitzeln oder es auch manchmal zugelassen hat?
Nee, sie hat mir den Raum gegeben, mich selber zu explorieren quasi, also selber zu das, was ich erzählen möchte. Oder wir haben, wenn sie gemerkt hat, okay, da kommt jetzt, also über die Zeit, aber ich hatte halt diese Stunden halt, die waren ja bewilligt, ne? Und ich bin meiner Krankenkasse unglaublich dankbar, um nochmal den Faden zu finden. Es war dann also alles so langgestreckt, deswegen waren es halt eben so und so viele Stunden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich komme damit auch immer durcheinander, wie viele Stunden es in der Verhaltenstherapie dann letztendlich sind. Man kann aber einmal eine Verlängerung stellen.
Genau.
Und das haben wir gemacht. Und das war dann nochmal 25 Stunden oder so. Und ich glaube, im Endeffekt hatte ich 12.
Ja, also ich habe das auch online schon bei Instagram veröffentlicht. Ich weiß es leider nicht mehr aus dem Kopf, aber ich glaube, es waren so zwischen 100 bis 150 Stunden.
Ja, ich glaube, ich hatte im Endeffekt irgendwie sowas 70 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Also so lange hatte ich das nicht.
Ach so, nee, dann habe ich vielleicht auch was Falsches im Kopf.
Aber kann gut sein, tatsächlich.
Vielleicht auch einfach unterschiedlich.
Aber müsste jetzt auch nochmal, könnte ich auch nochmal nachgucken. Auf jeden Fall ist es dann halt eben so gewesen mit den Stunden, die ich dann auch mal nicht hinbringen konnte. Das war dann eher zum Schluss auch. Und da habe ich gemerkt, Moment, ich gewinne an Coping-Strategien, also Bewältigungsmechanismen und Ressourcen, dass ich auch gar nicht das Bedürfnis habe, darüber zu sprechen, weil ich das selber schon irgendwie, ich verbinde gerade kein Wort, aber so erarbeiten konnte mit mir selber und ich habe es einfach selber. Und das heißt, es geht auch gar nicht mehr durch meinen Kopf, weil es ist einfach nicht mehr relevant.
Voll.
Und da habe ich dann auch so die ersten Male so gemerkt, so, wow, Therapie bringt was. Ich war so stolz auf mich.
Aber hast du das so, kannst du so ungefähr sagen, ab wann du das gespürt hast?
Die ersten Erfolge habe ich schon im ersten halben Jahr gemerkt, definitiv.
Okay. Ja, das ist wahrscheinlich bei Verhaltenstherapie nochmal ein bisschen anders, ja.
Also ich habe ja selber Psychologie studiert, ich habe mich aber auf den Fokus nicht klinische Psychologie, sondern Arbeits- und Organisationspsychologie fokussiert und fand damals aber schon auch als der im Bachelor der Fokus mit also klinischer Psychologie kam und Verhaltenspsychologie, das fand ich auch immer total toll. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht, wobei ich definitiv beides empfehlen kann, aber ich habe jetzt nun an dem Beispiel Verhaltenspsychologie, hatte ich halt eben echt schnell Erfolge auch. Ich hatte aber auch eine große Motivation. Also ich selber, ich glaube, ich reflektiere mich unglaublich gern, manchmal auch zu viel. Und es ist halt auch das habe ich glaube ich auch am Anfang sehr oft gemacht, mich zu überanalysieren. Also nochmal darüber nachzudenken, jeder Blickwinkel, und das ist ja auch so eine Vermeidungsstrategie, einfach nochmal sich mit seinen Gefühlen nicht auseinanderzusetzen, wenn man aus jedem Blickwinkel schauen möchte, wie könnte es anders sein? Und eine wichtige Lektion, die ich glaube, Manifestation. Manifestieren von negativen Sachen, konnte ich gut. Ich kam dann auch so, und dann habe ich mich ja auch bestätigt gefühlt, fand ich toll. Also ja, gut, ja, habe ich ja recht, ne? Oh, sorry, jetzt habe ich hier, falls ihr das hört, ich habe leider auf dir Schenkel gehauen, fand ich gut. Und jetzt inzwischen ist es so, dass ich sehr positiv, nicht überpositiv, aber ich habe dieses negative Manifestieren, das habe ich komplett abgelegt. Das im Gegenteil, ich glaube, jetzt immer so, jetzt selbst wenn es so stressige Zeiten sind, und ich habe dir das gestern gerade erzählt, bei mir kam so stark Anxiety auf die letzten Tage und das kannte ich gar nicht von mir. Also jedenfalls nicht in den letzten Jahren. Und war völlig auch ein bisschen irritiert, aber irgendwie, wie zum Beispiel jetzt das Gespräch zwischen uns beiden und mit dir als vertraute Person darüber zu reden, das bestärkt mich so, dass ich so voll bin, ja, ich kann alles schaffen.
Ja.
Und finde ich so, genau, das sind so die Momente, die ich gelernt habe, von denen auch, also all das, was mir gut tut, zu nutzen, um auch schwierige Zeiten mal, das ist ja immer nur periodenweise. Also ich meine, ist ja nicht so, dass alle, also das so zu lernen, das, was mir gut tut, zu machen und auch mal darauf zu hören, was mir gut tut.
Ja, und halt gerade in den Momenten, ne, ich merke das jetzt immer noch manchmal oder zumindest war es so in den letzten Monaten, dass ich diese Phasen dann, wo es einem einfach mal schlechter geht, auch wieder bewertet habe und auch so ein bisschen auf jeden Fall am Anfang vor allem der Therapie so das Gefühl hatte, mein Ziel ist eigentlich, irgendwann perfekt zu sein. Und da darf dann nicht mal eine Zeit sein, wo es mir mal schlecht geht und so. Und da dann durch die Therapie erstmal zu lernen, okay, es ist okay, dass man auch mal schlechte Tage hat. Aber zu lernen, mit sich erstmal empathisch zu sein und dann damit umzugehen und zu wissen. Und wenn du dann halt den Tag brauchst und einfach nur auf der Couch sitzt und nichts tust, so habe ich früher immer als so negativ und ich bin so langweilig und ich bin hier und ich bin dies und jenes. Und jetzt ist es so, geil, ich habe heute mal nichts zu tun und ich kann das jetzt einfach genießen und dann am nächsten Tag geht es einem eigentlich auch schon besser, weil man halt sich diesen Raum genommen hat.
Total.
So. Und auch wenn es länger andauert, ne? Also sowas muss ja jetzt auch nicht von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich passieren, aber ich glaube, wenn man das erstmal wahrnimmt mit sich selber, auch gut dann umgeht, sich was Gutes tut und dann, das, was du eigentlich auch gerade schon gesagt hast, ich wollte jetzt nicht Woman's Planning hier, aber...
Nee, so habe ich das auch gar nicht.
Mal schlau ausgedrückt.
Ich fand es einfach richtig schön, das auch nochmal zu hören. Weil ich meine, wie oft spreche ich mit Freundinnen darüber und dann, heute ist so schönes Wetter, ich muss rausgehen. Und das sage ich mir ja auch. Und dann denke ich aber, Aber ich will gar nicht rausgehen.
Nö, ich fühle das gerade gar nicht.
Eigentlich will ich jetzt was kochen oder will ich Serie gucken. Ja. Und dann sage ich das den Freundinnen, aber mir selber dann nicht. Und inzwischen bin ich dann aber so, nee, mit der Serie gucken, ist mir egal, was draußen passiert.
Ja.
Und ich merke zum Beispiel, jetzt nochmal zurück den Bogen zu schlagen, zu jetzt hatte ich die letzten Tage irgendwie Anxiety. Und da habe ich nämlich einmal nicht auf mich gehört, oder ein oder zweimal, jetzt in den letzten zwei Wochen. Und bin das wirklich übergangen und hab dann was gemacht, was ich eigentlich nicht, also fand ich auch schön, aber es ging über meine Kapazität und ich wollte aber eigentlich das und das machen. Hatte ein bisschen gleich die Lektion daraus. Also ja. Ich fühlte mich gleich gestresst, weil ich nicht auf mich gehört habe.
Ja,
ja, und jetzt inzwischen, ja, ich bin noch weit davon entfernt zu sagen, ist mir egal, was andere Leute denken, aber
aber also das ist ja auch okay. Ich glaube, das wird auch immer da sein.
Natürlich.
Ne? Und es ist ja auch okay. Also ich finde jetzt auch nicht, dass wir jetzt so drauf vulgär ausgedrückt scheißen sollten, was andere denken oder fühlen.
Nein.
Es ist ja auch okay, so andere mit einzubeziehen und jetzt habe ich den Faden verloren.
Was? Nee, andere mit einzubeziehen und auch okay, dass man sich, wir sind ja auch in einer Abhängigkeit voneinander. Wir sind einfach, wenn man ganz klar, Menschen sind Herdentiere. Das ist halt, also wenn wir jetzt mal ganz der primär denken, wie heißt das? Und darauf ist es natürlich okay.
Ja.
Und da möchte ich dann wieder zu dem, das ist, glaube ich, mein Lieblingssatz, Gleichzeitigkeit der Dinge.
Mhm. Ja, genau.
Es ist immer das auszuhalten und nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir, ich denke schon manchmal, dass wir manchmal Schubladen brauchen, einfach weil Reizüberflutung in der ganzen Welt und auch im eigenen Leben einfach stark passiert. Das heißt aber nicht, dass man Schubladen nicht wieder aufmachen kann.
Mhm.
Nur, dass man nicht alle, das kennt ihr ja auch von zu Hause, man kann nicht alle gleichzeitig aufreißen. Dann fällt alles raus, dann ist alles, manchmal muss man auch eine zumachen und dann kann man die ja wieder aufmachen.
Mhm.
Gleichzeitig denke ich, jetzt für den Kopf einfach mal, bildlich auf den Kopf gesehen, du kannst nicht alles gleichzeitig aufmachen, und jedenfalls bei mir so. Und manchmal muss man die wieder zumachen, aber Schubladendenken ist dann halt auch, da fallen wir wieder oft in Schwarz-Weiß-Denken und. Einfach, mich hat es befreit, diesen Satz zu hören, Gleichzeitigkeit der Dinge. Es kann alles gleichzeitig sein, aber ich kann auch mal eine Schublade wieder zumachen.
Ja, ja. Auch interessant auf jeden Fall, weil ich hatte das letzte Woche auch, ich hatte meine Periode und eigentlich, also es wechselt immer ein bisschen ab, glaube ich auch abhängig davon, was ich gerade generell für Stress habe oder keine Ahnung. Und letzte Woche war es halt irgendwie nochmal besonders schlimm, also erstmal Schmerzen, so wie ich sie eigentlich nicht kannte.
Ja.
Und ich hatte aber 1000 Abgaben in der Uni, hatte eigentlich geplant, in die Bibliothek zu gehen, habe ich dann nicht geschafft wegen der Schmerzen, mir ging es generell nicht gut. Und dann gibt es halt auch noch aber den Freund irgendwie, dem man dann auch gerecht werden will, mit dem man eigentlich auch geplant hat, einen Dateabend und hier und da, ne? Und dann habe dann schon gesagt, mir geht's nicht so gut, aber ich habe dann auch trotzdem Dinge gemacht, die irgendwie voll über meine Grenzen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns einfach übelst gestritten haben und das eigentlich gefühlt jedes Mal. Und eigentlich wusste ich es schon vorher. Und im Nachgang habe ich dann so reflektiert und war so, warum streiten wir uns gerade so? Weil eigentlich ist das gar nicht unsere Art und Weise. Und dann auf einmal ist mir so aufgefallen, ich bin über meine Grenzen gegangen. Ich habe zwar gesagt, mir geht's nicht gut, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und ich bin dann trotzdem einkaufen gegangen. Und ich habe auch dann schon vorher gesagt, ich sag jetzt schon mal sorry, wenn ich irgendwie fies bin. Ich merke gerade, ich bin gerade einfach nicht gut drauf. Und es kann passieren, dass meine Kommunikation so und so ist. Und aber er hat sich dann trotzdem verletzt gefühlt, natürlich, weil ich dann irgendwie abwertend geredet habe. Und war dann so, ich habe es dir doch vorher gesagt. Und im Nachgang hatten wir ein Gespräch und ich war so, also klar, ich habe es dir vorher gesagt und so, aber ich habe schon gemerkt, ich bin über meine Grenzen gegangen. Ich muss in Zukunft, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, dann brauche ich ihn auch dafür zu sagen, so okay, komm, dann machen wir das halt morgen. So, weil, oder ich schaffe es dann halt mehr, auch zu sagen, ich gehe zurück und ich mache jetzt erstmal, schau jetzt erstmal, dass mir gut geht und dann kann man das immer noch machen.
Ja.
So. Passt halt irgendwie voll super zu dem, was du eben auch gesagt hast, ne, wo du dann so negative Folgen hattest von Dingen, wo du auch über deine Grenzen gegangen
bist. Exakt das. Und ich glaube, das ist auch weiterhin zu der eine meiner größten Erfahrungen, dass ich, wenn ich über meine eigene Grenze, die ich manchmal selber gar nicht wusste, aber dann gemerkt habe, jetzt kenne ich sie dann ja. Also wenn ich mich selber mehr wahrnehme, dann weiß ich auch, okay, welche Grenzen gab es denn so in der Vergangenheit, mhm, und wo bin ich da immer rübergegangen? Das ist auch etwas, was man in der Verhaltenstherapie dann eben aufgreift. Und es waren immer negative Konsequenzen dann letztendlich. Und dann war ich so, oh. Also eigentlich im Grunde war es dann für gar kein Gut. Mehr noch für die anderen als für mich, aber und deswegen, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt pur einfach nur noch, ich setze mich selber durch und denke nicht mehr an andere, aber an dem Punkt ist man dann auch noch nicht, aber oder beziehungsweise soll man ja auch gar nicht sein, wir sind ja in einer Gesellschaft, aber sich selber einfach mehr wahrzunehmen und
naja, und solange es dir halt nicht schadet, ne? Also ja, so, das, ja, also auf emotionaler Ebene, ja, gesehen. So, absolut. Ja, voll. Was mich noch voll interessiert, ist irgendwie, wir haben jetzt schon sehr viel über so, ja, auch positive Ausgänge der Therapie gesprochen, ja, aber gab es auch während der Zeit so Momente, wo du das Gefühl hast, ich habe keinen Bock mehr oder ich, also keinen Bock mehr auf Therapie oder irgendwie, oh, das ist jetzt, also hier komme ich nicht weiter oder irgendwelche Herausforderungen, die dir einfallen? Oder war es für dich wirklich einfach so eine Harmonie-Situation, wo du warst, so ist alles perfekt und ich bin hier super toll am Vorankommen?
Sehr gute Frage. Ich meine, vorhin habe ich ja schon erzählt, ich hatte eine sehr hohe Eigenmotivation und ich hatte da unglaublich Bock drauf. Deswegen war ich es gab so einen Moment, also für mich war es grundsätzlich alles sehr positiv. Ich kann nur positive Sachen schreiben. Das heißt aber nicht, dass es für alle so sein muss, um Gottes Willen. Ich rede jetzt ganz speziell über mich, aber es gab so eine Situation, da wollte ich meiner Therapeutin gefallen. Und zwar, ich konnte nicht weinen während der Sitzung. Und ich wollte unbedingt weinen, damit sie sieht, ich habe Zugang zu meinen Gefühlen. Und dann habe ich das aber irgendwann angesprochen. Und dann hat sie mich auch noch gesagt, wenn sie es nicht müssen, dann müssen sie es nicht. Aber das macht man doch so. Ja. Ne? Aber, und sie so, you do you, also so hat sie es natürlich nicht gesagt, aber Quintessenz war, you do you, also so wie sie das ausdrücken möchten, drücken sie das aus.
Ja.
Und man muss nicht immer weinen, nur um zu zeigen, ich bin traurig. Man kann das auch einfach sagen, ich bin traurig. So,
ja.
Aber ich wollte da, das hat mich so fertig gemacht. Ich wollte unbedingt zeigen, dass ich das jetzt spüre und ihr gefallen. Und sie hat das in mir aus. Also, aber ja, ich war dann froh, dass sie es angesprochen hat, weil dann konnten wir auch darüber reden.
Voll. Ja, und das ist wieder hier Kommunikation. Wie fühle ich mich? Oder auch so eine, also das ist ja schon auch so ein Thema, wo du so ein bisschen so eine Unsicherheit zeigst, sagen wir mal eine Unsicherheit in dem Moment, wo du irgendwie halt dich verhalten willst, um anderen zu gefallen. Ja. Und wenn man das aber ausspricht, dann ist das so eine krasse, kann es schon so eine krasse Entlastung sein,
Voll. Dass
man auf einmal denkt, so, hä, irgendwie, warum habe ich das jetzt gefühlt? Oder man kriegt halt so eine Rückspiegelung von, also ja, ist doch auch okay. Also habe ich auf jeden Fall auch so in der Therapie erlebt, dass ich dann auch irgendwie, mir fällt jetzt leider gerade kein Beispiel ein, ich habe gerade überlegt, aber wo ich dann auch auf jeden Fall Dinge angesprochen habe, wo sie mir dann gesagt hat, aber ist doch auch okay, also warum muss das denn jetzt sein und so. Und dann war ich sofort so, ja, stimmt.
Ja, also wie oft bin ich an diesem Kreis gelandet, machen sie sich gerade Druck oder macht das jemand anderes? Und ich, vielleicht ich. und ich glaube, das ist halt, also man redet jetzt immer so leicht darüber, ja, Kommunikation und die Ganzheitlichkeit der Dinge, dann ist alles not easy. Das sind alles jahrelanger Prozess und das ist halt learning by doing. Und niemand ist perfekt hier auf die Welt gekommen und kann gleich alles kommunizieren. Und irgendwas, was man, jetzt habe ich ja auch völlig Anglizismen reingehauen, aber
Trust the process. Das ist auf jeden Fall, am Anfang habe ich das übelst getriggert, aber ich muss jetzt im Nachgang, und sehe ich auf jeden Fall auch bei dem, was du so erzählt hast, echt sagen, und das habe ich auch gestern noch mal zu einer Freundin gesagt, die da auch auf einem bestimmten Weg ist, also was ganz anderes, aber die hat da auch und ist dann auch die ganze Zeit so, ja, und schaffe ich das und dann bin ich auch so, ey, so, es gibt eine Timeline und wenn man zurückschaut, was habe ich für Steps gemacht, die dazu geführt haben, wo ich jetzt gerade bin und irgendwie alles, was man erlebt hat und so leid es mir auch tut, auch negative Dinge, die auch für mich selber oder für dich wahrscheinlich dann auch übelst scheiße waren in dem Moment, aber die haben halt einfach irgendwie jetzt dazu geführt, dass wir halt hier sitzen, darüber reden können, das aufnehmen, anderen Leuten zeigen, vulnerable Seiten, die wir haben. Und deswegen, also ich habe das jetzt bestimmt schon in jeder Folge gesagt, aber das ist dieses, den ersten Schritt in eine Richtung zu gehen, wo man wenn es einem nicht gut geht, sich zu öffnen
ja.
und zu sagen, mir geht's nicht gut. Das reicht ja vielleicht auch erstmal, mir geht's
das
nicht gut.
Das reicht schon einfach.
Und dann kann ja vielleicht auch entweder die andere Person oder auch vielleicht einfach ein To-Do, ne? So, ich brauche jetzt gerade ja. Ablenkung. Klar, und ich glaube auch, das ist was, was man erstmal lernen muss, auch zu sagen oder zu erkennen, dass es einem nicht gut geht. Ne?
Ja.
So, aber das da ist dieses Trusted Process mittlerweile für mich echt so ein Key-Satz, ist ja kein Wort, aber Key-Satz. So, und motiviert mich jetzt auch rückblickend immer wieder, wenn ich in Momenten bin, wo ich denke, ich komme gerade nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt weitermachen soll. So. Und dann erinnere ich mich aber, ey, guck mal, was hast du denn schon alles da jetzt hinter dir? Und zieh's durch, mach's. Oder gönn dir halt einfach mal eine Auszeit und dann mach weiter. So. Also da kommt dann dein Wort, wozu, ne?
Ja.
Also, oder wofür, finde ich hier gerade ja. passender, ne? Wofür genau. mache ich das? Für mich. Ich habe Bock und dann mache ich's. Oder ich habe halt jetzt gerade keinen Bock und es passt gerade nicht und dann lasse ich's.
Ja, das sind, da kann ich dir nur zustimmen. Es ist halt. Irgendwie, wenn wir jetzt so darüber reden, nochmals, ist natürlich nicht immer easy peasy. So. Das ist halt, wenn man an diesem Punkt ist, einfach sich mal, wie du schon beschreibst, festzustellen, irgendwas ist hier falsch und ich fühle mich nicht gut. Das ist eigentlich meistens, für mich war es immer, ja, ich hole nochmal aus, für mich war es immer so, wenn irgendwann ist der Leidensdruck so hoch, dass man für sich auch, dass man dann auch was macht. Und also für mich jetzt, also für mich war es irgendwann so weit, okay, der Leidensdruck und dann, ich habe schon festgestellt, mir geht es nicht gut, wie, okay, ich brauche jetzt Hilfe und so bin ich, klar durch die Umstände mit der Beziehung, aber ich habe ja gemerkt, okay, irgendwas ist hier falsch und ich brauche jetzt von außen Hilfe und ich glaube, von da aus dann eben die nächsten Schritte zu gehen und dann auch diese Erkennung, trust the process.
Mhm.
Und ich habe daraus das noch weiter für mich formuliert, um auch meine Bedürfnisse und Grenzen auch wirklich wahrzunehmen. Ich bin die einzige Person, die mich mein ganzes Leben lang begleitet.
Mhm. Safe. Man kann eigentlich ja. nur, okay, das klingt jetzt auch wieder zu endgültig, man kann nur sich vertrauen, aber man ja. sollte vor allem in sich vertrauen. Sagen, ja, formulieren wir genau es so, das. Da können andere Menschen eine Rolle spielen, aber am Ende geht es halt um dich. Ja.
ja. Und dann irgendwann, auch durch den Tod meiner Oma, war ich dann auch an so einem Punkt, sollte ich mal irgendwann mit, projiziert das Alter, was weiß ich, zwischen 80, 90, 100 mal sterben, weil dann will ich nicht irgendwie da sein und sagen, oh, ich wurde allen anderen gerecht, nur mir nicht.
Mm, ja.
Aber das habe ich so für mich erkannt.
Voll.
Und das ist halt, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass ich da jetzt schon perfekt bin. Ich bin immer noch im Lernprozess, aber ich habe irgendwie einen Weg gefunden, Freude daran zu haben.
Mm, voll,
ja.
ja, voll. Aber ich glaube, weil man auch selber spüren kann, ja. dass es einem halt gut tut.
Ja.
Und das dann motiviert einen auch selber so, weil man, ich glaube, auch sich selber einfach ein bisschen positiver sieht. Ich
ja.
hatte mit meinem Vater letztens auch so ein Gespräch darüber, wo er mich gefragt hat, hättest du dir gewünscht im Nachgang, dass das und das und das nicht passiert wäre?
Mhm.
Und dann war ich kurz so, ja. Und dann habe ich aber nochmal nachgedacht so, eigentlich weiß ich es nicht. Also wäre das nicht passiert, wäre dann auch das nicht passiert. Aber wäre das nicht passiert, wäre wahrscheinlich irgendwas anderes passiert. Ne? Weil es ist ja immer irgendwas, was einen ja. noch beeinflusst. Und am Ende war ich dann auch schon so ein bisschen so, also ich glaube, worüber ich eigentlich am meisten froh bin, ist, dass ich so irgendwie trotz auch nicht so einer leichten Kindheit und so voll die Privilegien hatte.
Ja.
Und wahrscheinlich auch in Berlin aufgewachsen bin, einfach so voll auch natürlich eine Bubble, da bin ich mir auch mittlerweile sehr bewusst, aber einfach auch im Hintergrund trotzdem irgendwie voll das starke System hatte, was, glaube ich, einfach viele Menschen nicht haben. Dafür ist der Podcast da, wenn man es nicht hat zum Beispiel, dass man sich dann halt hieraus auch die Kraft ziehen kann. Aber ja. dieses Privileg zu haben, was einen dann auch dazu irgendwie treibt, dass man was für sich tun kann. Und ich glaube, ja. manche andere haben halt diese ganze Unterstützung im Hintergrund nicht, die an anderen Stellen dann gefehlt hat und darüber bin ich, glaube ich, mehr froh, als dass ich jetzt irgendwie bewerte, was alles passiert ist und mich beeinflusst hat, weil dieses Privileg, was ich habe es geschafft, damit zu arbeiten. So.
Absolut.
Und ja, das war dann irgendwie am Ende meine Antwort darauf, weil ich irgendwie dachte so, nee, also ich glaube, ich bin mittlerweile so zufrieden mit mir, wie ich bin.
Ja, schön.
Oder, also eigentlich soll es gar ich nicht auch um mich gehen, aber wir sind so zufrieden, ja. habe ich das Gefühl. Mit Auf und Abs, aber wir können halt irgendwie damit umgehen, ne? Und
ja.
versuchen es zumindest.
Ich habe, wollte ich gerade sagen, ja. Es ist Coping-Strategie Humor. Die habe ich auch tatsächlich immer noch beibehalten.
Aber habe ich auch. Ich mein, und das ist aber noch voll gesund, über sich selber lachen, Witze machen. Und auch, ich finde, was ich auch manchmal wirklich in der Therapie so richtig krass trockene Witze über meine eigenen Probleme zu machen. Ich habe auch gemerkt, dass meine Therapeutin am Anfang manchmal so ein bisschen so,
auch schwierig.
Ja, aber dann irgendwann hat sie mich auch verstanden und hat mit mir gelacht. Und das war der Breaking-Moment zu der Beziehung von uns, wo ich gesehen, wo ich dann, ich habe ja oft dann auf ein Lachen gewartet, weil ich finde mich schon dann auch lustig, wenn ich halt mal meine eigenen Probleme auf den so Hops nehme. Und den Moment, wo sie dann gelacht hat, war ich auf einmal so, okay.
Exakt das, da erinnerst du mich was. Das war bei mir nämlich ähnlich. Und ich habe dann auch immer so gewartet mit aufgerissenen Augen. So, ich zeig das gerade, Lina, ihr könnt es gerade nicht sehen. Aber und dann so, lachen. Und dann kam aber nichts und dann war ich so, oh. Falsche Audience.
Voll. Ich glaube, aber weil da vielleicht auch von Therapeutinnen manchmal eine Bewertung drinsteckt. So, weil sie sind ja auch immer noch dafür
haben
da, dass...
einen Auftrag.
Ne, weil also so ein Witz hat ja schon auch eine gewisse Abwertung mit sich selber. Aber mir hat das und wahrscheinlich dir, wie du es auch gerade angeschnitten hast, unglaublich geholfen, einfach mit bestimmten Dingen auch einfach umzugehen und das nicht alles immer so 100% ernst zu nehmen.
Ja, also ich ziehe da auch nochmal die Referenz zu meinem Glaubenssatz, ne? Ich muss immer witzig, lustig, nett, lustig. Weil dann werde ich gemocht oder beziehungsweise werde ich nicht abgewertet. Und das war natürlich auch einer meiner Mechanismen, den möchte ich aber auch gar nicht ablegen, weil der gehört zu mir.
Mhm.
Ich muss ja auch nicht alles umändern radikal und sagen, jetzt muss ich aber so und so werden, sondern ich kann ja das für mich adaptieren, was mit dem ich auch meinen Seiten, die ich glücklich bin. Und Humor ist nun mal, also ich weiß, damit konnten viele in meiner Umgebung auch nicht umgehen, als meine Großmutter, mein Opa ist auch schon gestorben, aber als meine Oma gestorben ist, habe ich mit Humor reagiert. Mhm. Also dann, ich finde meine Witze auch immer noch gut, aber das war halt mein...
Ich finde deine Witze auch super. Und ich liebe also, auch dein Lachen.
Ja, es gehört irgendwie dazu. Und ich habe noch gerade daran gedacht, was du vorhin gesagt hast, mit den Erfahrungen, die man macht, die Privilegien, die man hat oder die, wie das alles so kommt. Und ich glaube, an vielen Punkten in meinem Leben hatte ich eine Entscheidung. Ich habe sie getroffen, wie ich sie damals getroffen habe. Aber ich bin heutzutage nicht unglücklich darüber, weil sie mich diese Entscheidung, in der Regel sind alle Entscheidungen, die meisten Entscheidungen rückgängig, das habe ich gelernt, rückgängig machbar, das habe ich gelernt. Aber eben auch, sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin und wer ich heute bin.
Ja.
Und ich, damit bin ich relativ glücklich, ja.
Das klingt total schön und ich habe irgendwie auch das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Abschluss.
Ja.
Boah, ich würde mich jetzt echt noch gerne stundenlang mit ihr unterhalten. Ich glaube, wir können wahrscheinlich 5 Stunden toppen, aber wir haben jetzt schon über die Zeit tatsächlich.
Oh.
Finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich fand es super toll, mit dir hier zu
reden,
mich nochmal auszutauschen. Ich habe auch echt viele neue Dinge erfahren. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und wollte dich jetzt nochmal fragen, ob du vielleicht noch irgendwas mitgeben möchtest, noch irgendwie ein Schlusswort irgendwie reinwerfen möchtest. Musst du aber auch nicht.
Ich überlege gerade. Ein Thema, das ich gerade bei der Arbeit hatte, Persönlichkeit, da ging es aber um was anderes, aber Persönlichkeit ist nicht linear. Wir entwickeln uns alle ständig weiter und ich glaube, wenn man dabei betrachtet, die Ganzheitlichkeit der Dinge, dass es nicht schwarz-weiß sein muss. Ich glaube, das ist etwas, was ich vielen Menschen mitgeben möchte. Mhm. Ja. Also, es kann beides nebeneinander existieren.
Ja.
Also gerade bei Mental Health.
Ja,
also,
absolut.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind am Ende.
Schade.
Ja, schade.
Mir hat auch Spaß gemacht.
Also ich meine, wir können ja uns jetzt hier, wenn die Mikrofone aus sind, noch ein bisschen unterhalten. Aber ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Ich muss auch kurz sagen, ich hab dir auch eigentlich ein Getränk angeboten, das steht da verschlossen. Nur mal mit Flori Weiß von der letzten Folge, wo er sich beschwert hat. Ich habe heute für Quarkhäutchen und ein Getränk gesorgt.
Ja.
Steht leider aber am Rand. Aber das trinken wir jetzt einfach noch zusammen.
Ja, genau.
Und dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und freue mich schon auf die nächste Folge mit der nächsten Person.
Hört rein, das wird bestimmt gut. Ja. Danke, Lina. Vielen Dank,
danke,
dass ich dabei sein durfte.
Bis dann. Tschüss.
Falls du mehr zu diesem Thema erfahren oder selber hier sprechen möchtest, dann besuch mich gerne auf Instagram unter generationtherapy_podcast.